Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Die nächste Folge von Paul's Guitarcast. Ich hatte jetzt fast wieder einen Monat Pause gehabt. Die letzte Folge war mit dem Thorsten von den Beatsteaks. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich fand die Folge mega, um sich mal so ein bisschen selber zu loben. Und jetzt geht's, also ich versuche eigentlich immer so einen 2- bis 3-wöchigen Rhythmus zu halten, aber aktuell fehlt mir die Zeit, adäquaten Gitarre-Content zu liefern. Deswegen pendle ich mich jetzt gerade mal auf so einen monatlichen Rhythmus ein. Egal. Ich habe einen neuen Gast am Start, und zwar den Mike von Heaven Shall Burn. Hi Mike.
Ja, hallo, grüß dich. Ich hatte eine ganz kleine Verzögerung machen müssen, weil ich noch auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Du hast gerade noch in den Klicks meine Grußantwort erwartet, deswegen.
Easy, kein Problem. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir treffen uns hier für die Leute da draußen um 10 Uhr morgens heute. Eine fast unrock'n'rollische Uhrzeit, aber ist in Ordnung. Ich hoffe, du bist gut drauf und hast alles gut.
Ich bin also, ne, das ist, meine Kinder sind leider nicht besonders Rock'n'Roll, ne, was die Uhrzeiten angeht. Ich bin schon 4 Stunden im Dienst auf jeden Fall.
Vier Stunden bist du schon im Dienst? Ah, krass.
Ja.
Okay, wo sitzt du eigentlich? Wo bist du gerade?
Also, ich bin in Weimar.
Achso, alles klar, Weimar.
Im schönen Thüringen, genau.
Die Stadt der Dichter und Denker ist das ja, ne? Glaube ich, wenn nämlich nicht alles falsch. Ich habe es noch nicht dahin geschafft, wollte eigentlich mal dahin. Ich wollte gerade schon sagen, du hast ein cooles T-Shirt an. Das Helmet-Shirt habe ich nämlich, ja, das habe ich auch, das ist ultra geil.
Helmet, ja, auf jeden Fall. Jeder braucht ein Helmet-Shirt und eine Helmet-Platte. Also mindestens 2.
Ey, definitiv. Ich finde die ultra cool. Ey, das ist fast schon ein geiler Einstieg. Ich meine, wir sind ja hier im Gitarren-Podcast und die Leute wissen ja draußen, dass wir das immer so ein bisschen. Wir unterhalten uns viel über Equipment und wir unterhalten uns viel über, Sachen, die sonst noch anstehen. Aber direkt mal in den Equipment-Talk einzutauchen. War das Helmet? Hat nicht der Paige Hamilton, ist das doch nicht von Helmet gewesen, ne? Der Sänger. Hat er nicht eine Parkheimer gehabt? Weißt du da zufällig? Kennst du die? Die Parker The Fly? Ich guck mal nach, aber ich meine. Aber sagt dir Parker was, die Gitarren?
Ja, ja, natürlich, klar. Aber in den Videos, ich meine, also zumindest eine Klampfer spielt dann eine Les Paul, bin ich mir relativ sicher.
Ja. Nee, der ist jetzt. ESP Endorser, meine ich, ist der meine ich, aktuell, wenn mich nicht alles so. Ich bringe aber, glaube ich, was durcheinander. Ich weiß nicht genau, ob der. Ich weiß, Adrian Melu hat immer einen Parker gehabt, aber egal.
Es geht ja bei Helmet auch eher um den Sound und nicht um die Gitarre. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht Prince oder so, dass es darauf ankommt, wie die Gitarre aussieht oder DAD oder so, sondern da ist ja eher der Sound und das spartanische Riffing das Revolutionäre gewesen. Ne?
Ey, definitiv. Ja. Alright, ich muss einmal kurz ein bisschen ankommen, weil ich musste mich gerade so ultra beeilen, weil ich bin hier kurz vor knapp vor dem Podcast jetzt gerade reingekommen, alles aufzubauen. Ich war viel zu spät dran, weil ich meine Kopfhörer noch vergessen habe und gestern Abend noch während dem Super Bowl noch kurz eingepennt bin, da habe ich mich auch noch mal kurz reingeschaut. ja, deswegen. Okay, was hast du an Equipment?
Ich bin eigentlich eher so der No-Bullshit-Mensch. Ne? Also bei so einer kleineren Clubtour, wie wir sie zuletzt im November noch durchgezogen hatten, da hänge ich mir auch einfach mal, wenn du nicht viel Platz im Trailer hast, irgendwie losfahren musst, da hänge ich mir da auch mal einen Camper rein, ne? mit einem Controller irgendwie, haut schon hin. Aber ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass da nichts gegen den Triple Rectifier anstinkt. Ne? Und das ist nach wie vor so meine Waffe der Wahl. Und da macht halt einfach alles platt. Ne? Also dieses ganze neue Gedöns mit Fractal und Camper und direkt ins Mischpult und alles so ein Quatsch. Also für mich ist immer noch 2 Mikros an der Box mit einer echten Endstufe in die Box reingehen, und selbst bei einem Camper nutzen wir den mit einer Endstufe und nehmen den über eine Box ab, weil ist dann irgendwie der Sound so, ist dann mehr so, unser Soundmann sagt, es ist eher so all over the place. Das ist eher so unser Sound. Ne? Wir sind ja jetzt nicht eine total moderne Band, was den Sound angeht. Also jetzt auch nicht traditionell. Wir sind jetzt nicht ein Maiden oder Led Zeppelin oder so, aber wir sind natürlich auch nicht irgendeine 2020er Gent-Band oder so. Ne? Also wir leben schon eher so von diesem, von dieser Wand von Sound und dass da auch mal soundmäßig ein bisschen was passiert, was unvorhergesehen ist. Ne? Und das ist halt bei solchen Camper-Algorithmen nicht immer der Fall. Unser anderer Gitarrist, der nutzt einen Camper, weil er halt viel, viel vielseitiger spielt als ich. Ne? Also gerade was Lead-Sachen angeht und so, als Lead-Gitarrist, ich bin der Rhythmus-Knecht bei uns in der Band und Rhythmus Triple Rectifier. Also kompromissweise ein Dual Rectifier, aber das ist der einzige Kompromiss. Und na gut, ist natürlich Quatsch, ne? Weil Triple Rectifier, weiß ich nicht, da nutzt du vielleicht ein Achtel der Reserven beim Dual Rectifier. Ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Ist natürlich unmöglich auszufahren, so ein Amp. Ne? Und klampfenmäßig, ja, wie gesagt, eher so null Bullshit. Ne? Also maximal mein Tube Screamer habe ich noch dazwischen, ein Noise Gate und dann kommt auch schon die Gitarre. Das war's. Also.
Das macht dich in meinen Augen natürlich schon sehr sympathisch, weil Original Mike in jeder Folge bis jetzt, und ich glaube, das wird jetzt knapp, ich glaube, die 30. Folge oder sowas insgesamt mit dir. Und mit all den Leuten, mit denen ich mich bislang unterhalten habe, ist halt immer Camper das bestimmte Thema gewesen. Also jede Band spielt Camper und ist auch völlig in Ordnung.
Absolut, ist ein mega revolutionäres Produkt, also Wahnsinn. Also ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren, als ich da auf der Musikmesse war, da hat man so richtig gesehen, so die Hobbykunden, so an den Tagen, an denen sich das vermischt hat, die hingen alle noch so an Marshall-Ständen rum und was weiß ich und so. Und am Camper-Stand war da schon Interesse da, aber hat man schon gesehen, da waren eher die Profis unterwegs. So der breiten Masse war damals noch gar nicht bewusst, was für eine Revolution da stattgefunden hat. Ne?
Ja.
Das ist mittlerweile auch auf der breiten Ebene angekommen. Und soundmäßig ist es schon eine coole Sache. Also vor 10, 15 Jahren hat man gewusst, ob man in einer Plastikbüchse spielt oder nicht. Und jetzt ehrlich gesagt kann ich den Unterschied oft nicht mehr ausmachen. Ne? Also es ist eine schon eher auch eine Feelingssache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so ein Stylomat. Ne? Also wenn da so ein Engel Richie Blackmore oder ein Triple Rectifier irgendwie auf der Box steht, das sieht halt einfach geiler aus als so ein Atomtoaster, ne? Weil das Design von Camper, es ist hässlich wie die Nacht.
Voll.
Also so gut wie das Gerät ist, aber
sieht nicht geil aus,
ist nicht Rock'n'Roll, ist kein Marshall-Amp. Also.
Ey, ist so, stell dir Slayer vor, wenn die nicht die Wall of Marshalls gehabt hätten, sondern da würden halt einfach nur so Campers die ganze Zeit übereinander stehen. So, wie sieht das bitte aus? Na, alles ist am Blinken, das sieht aus wie so ein UFO, was jeden Augenblick starten wird. Ey, ich gebe dir
sehr aus wie ein Serverraum, ja. Sehr aus wie ein Serverraum.
Ey, ist ganz genau. Ja. Ey, ist es wirklich so, ich wurde gerade so ein bisschen nostalgisch, als du gerade Musikmesse erwähnt hast. Ich weiß nicht mehr, also hat die Musikmesse überhaupt noch irgendeine große Relevanz? Oder beziehungsweise, ich weiß auch nicht mehr, wann war ich das letzte Mal auf der Musikmesse? Es ist schon Jahre her. Und ich bin da durchgelaufen und dachte mir dann immer so, vom Weiten, ah cool, das ist der Ibanez-Stand. Und dann gehst du näher hin und merkst, ah nee, ist gar nicht der Ibanez-Stand. Das sind irgendwelche Leute aus Fernost, die Ibanez 1:1 kopieren und sowas. Ja, das ist echt krass. Also das stirbt ja auch total aus. Ich meine, ich will jetzt gar nicht das Thema quasi auf Musikmesse oder sowas ändern. Ich gebe dir nochmal zum Thema Camper definitiv recht. Ich bin immer noch, es liegt aber auch daran, ich finde halt Röhrenamps ultra geil. Hat auch viel mit der Optik einfach auch zu tun. Natürlich ist das manchmal alles, je nachdem, was für eine Band du spielst, wie groß die jetzt ist, ob du Bock hast, die ganze Zeit deine Equipment immer selber zu schleppen. Ist das manchmal auch anstrengend, wenn du halt von Show zu Show immer wieder alles neu aufbauen musst, bla und bla und bla, so ein Röhrenamp wiegt Tonnen, easy. Aber vom Verhalten her und finde ich auch vom Bühnensound, also ich finde es einfach geil, wenn du von hinten, wenn der Amp einfach drückt. Ich will nicht sagen, dass das ein Camper nicht macht, aber es ist was anderes, wenn das direkt quasi in die PA reingeht und du hast auch du hast von hinten einfach nichts, was drückt, weißt du, was ich meine? So, das ist.
Ja, ja,
das ist
deshalb, also deshalb Camper immer mit, wie heißt das, Powerpack oder diese mit der
Endstufe. Ja, genau, mit Endstufe, ja.
Das ist schon auch dick, ne? Das kann auch schon drücken, aber führt natürlich etwas diese Camper-Idee ad absurdum. Ne? Also jetzt, wenn man ganz, ganz moderne Bands dann ansieht, aber dafür halte ich das Produkt für absolut tauglich. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch Camper endorsed. Ich kann ja hier nicht ganz so. würden wir auch nicht machen, wenn wir davon nicht überzeugt werden. Ne? Also trotzdem bin ich der Meinung, rein technisch, es ist natürlich ein ausentwickeltes Produkt, was jetzt natürlich laufen lassen können, profitmäßig, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass rein technisch es mittlerweile total möglich wäre, das Ding halb so groß zu machen oder viel, viel kleiner oder ein Handygröße oder irgendwas, weil gerade als wenn du professionell Musik angehst und gerade was Flugshows angeht und sowas, da mal so einen Camper mitschicken und selbst diese Stage-Version, das ist schon alles noch nicht kompakt genug, ne? Um das eben irgendwie so in einer Box zu haben, in einer Tasche. Da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Innovation kommt. Ja.
Wenn Christoph Kemper das hier mithört, das sind schon mal so Feedback-Wünsche. Nein, ich check das ja. Also ich meine, ich habe auch bis jetzt in keiner Folge mich über Kemper oder sowas abgefuckt, weil ich bin davon, also ich spiele keinen Kemper, bin davon aber auch überzeugt, weil ich kenne die Dinger vom Sound her. Und das ist natürlich, also das ist, wie das im Gitarrenbereich halt immer so ist. Du hast jetzt quasi dann zwei Lager. Du hast auf der einen Seite die Leute, die sagen, nein, Quatsch, ne, ich bin Purist, ich will meinen Röhren erwerben. Auf der anderen Seite hast du halt die digitalen Leute, die sagen, ey, ist doch alles praktischer, brauchst du doch alles nicht mehr. Ey, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich ziehe mich ja auch ganz klar zu den Leuten, die einfach sagen, Optik steht über allem. So,
ja, also, klar.
Das ist einfach so. Und deswegen, da würde ich mich auch schwer mit tun. Aber einfach so, was das Handling oder sowas angeht, oder einfach auch mal, dass du einen vernünftigen, fast den gleichen Sound in jeder Venue mehr oder weniger hast, ist das schon alles sehr, sehr praktisch, einen Camper zu haben.
Sonst würde ich absolut. Auch nicht also sobald die Camper 19-Zoll-Version diesen Knopf hat, wo du hologrammmäßig auch die Fronten von den Amps auswählen kannst,
ja.
Sobald so ein Feature da ist, dann wäre es noch ein riesengroßer Pluspunkt auf jeden Fall. Vielleicht ist das dann im nächsten Jahrhundert der Fall. Keine Ahnung, aber ich bin so aufgewachsen, vielleicht ist da auch ein bisschen zu, ja, nicht mehr so ganz auf der jungen Gitarristenseite. Ne? Die Kids, die da heute im unterm Dach in ihrem Kinderzimmer da irgendwelche Platten produzieren mit Sounds, für die du, keine Ahnung, vor 20 Jahren in irgendeinem großen Studio getötet hättest, wenn du da so fette Sachen hinbekommen hast, wie das heute wirklich nur mit Plug-in-Technik und Camper geht und so. Das ist schon Zeitenwende, ne, auf jeden Fall.
Ey, das ist ultra krass, wo du es gerade ansprichst. Dieser ganze Recording-Bereich, ne? Sich im Jahr, also jetzt nicht nur im Jahr 2022, auch vielleicht schon in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren, sich halt irgendwie nochmal im Bereich Recording irgendwie selbstständig zu machen, habe ich immer tierischen Respekt vor, weil das ist, wie schwer ist das bitte geworden heutzutage, wo du so viele Sachen quasi in vernünftiger DIY-Qualität zu Hause halt irgendwie noch machen kannst, mit was für Möglichkeiten? Wie krass ist das bitte?
Ja, also rein technisch, also diese technische Grundlage zum Mieten, zum Verfügung stellen, das ist dann natürlich viel, viel weniger geworden, das ist klar, aber einen richtig geilen Produzenten, den braucht man nach wie vor. Und das ist natürlich ein bisschen die Entwicklung ein Problem, dass bei moderner Musik, also das ist jetzt auch wieder altes Leute-Gelaber von mir, aber dass das Songwriting schon auch oft im Hintergrund steht mittlerweile. Ne? Also wenn ich mir auf Spotify die New Metal Tracks Liste irgendwie anhöre, dass bei 50% der Songs irgendwie, das ist total fett produziert und alles irgendwie aggro und so, aber man hat das Gefühl, da stand keiner mal im Proberaum und hat gedacht, ey geil, fettes Riff, da mache ich einen Song draus, sondern da saß jemand vor dem Computer und dachte, so jetzt muss ich mal einen Song schreiben. So, und da war gar keine wirkliche Idee da, sondern das wird eher wie eine Rechenaufgabe angegangen, in Takten, Rhythmen und was weiß ich. Also dieses Feeling, Dafür ist, glaube ich, immer noch, ist ein Produzenten immer noch ganz, ganz wichtig. Also diese absolut persönliche Dienstleistung steht da noch im Vordergrund, ne? Und nicht, ob da nun irgendwelche NEV-Geräte im Rack hängen oder ein Shadow Hill oder was weiß ich, ne? Also das ist dann für die Kids heutzutage zweitrangig, glaube ich.
Ey, voll. Also ich meine, das mit dem, so habe ich das in meiner Truppe auch, oder so sind wir mit meiner Band auch mal da rangegangen, wenn wir halt eine Platte gemacht haben oder eine Platte machen, dass wir uns jemanden suchen, der in der Zeit einfach so eine Art hat, erweiterte Bandmitglied einfach ist, weißt du, der dann auch sich natürlich dann da reinhört und einfach auch sagt, ey, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Jetzt nicht den Song komplett auf links drehen, aber den so ein bisschen nochmal seinem Stempel auch aufzudrücken, so, ne? Und der dann auch Bock darauf hat. Mein Mitarbeiter, der Karma, wir haben uns letztens so übers Riffing unterhalten. Und von wegen mit Gitarrentiefer Stimmen und bla und bla und bla. Und gerade so, wir sind dann irgendwie nochmal auf Djent gekommen, weil ich gerade eine 8-Seiter-Gitarre hier hatte. Und eine 8-Seiter ist für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich habe das Ding in der Hand. Ich kann das irgendwie zocken, aber denke mir jedes Mal, okay, da bin ich raus. Also 7-Seiter geht, aber 8-Seiter ist für mich einfach, ich brauche es nicht so. Ne? Hat schon damit zu tun, dass ich eine 8-Seiter, wenn ich die im Stehen spielen würde, noch nicht mal tief hängen kann, weil das Griffbrett so fett ist, dass du die auf jeden Fall ziemlich hoch hängen haben musst. Da bin ich schon raus. Naja, auf jeden Fall spielst du dann halt irgendwie, also du versuchst dann so Djent-artige Sachen zu spielen oder machst halt einen Riff, was relativ, ich sag mal, vielleicht erstmal unspektakulär ist, aber wie du es gerade gesagt hast, das wird so aufgeblasen, dass das mit all den Sachen, wo es durchgejagt wird, mit Plugins und hast du nicht gesehen, halt fett gemacht wird. Und am Ende sind aber so, das Riff ist vielleicht relativ belanglos. Wenn du das Riff jetzt irgendwie, was weiß ich, vielleicht in E-Standard spielst und nicht auf Fizz runtergestimmt, was auch immer, klingt das manchmal alles so ein bisschen lame. Und am Ende sind so, wenn du ein gutes Riff geschrieben hast, was auch, weißt du, was in allen Tonarten, was in jedem Tuning irgendwie Bestand hat, dann wird das Riff immer noch geil bleiben. Aber ich gebe dir recht, ich habe manchmal auch das Gefühl dazu, dass das Riffing ist, ey, ich will jetzt auch, ne, du hast ja gerade auch gesagt, wir wollen ja jetzt auch nicht als die alten Männer hier klingen, die sagen, ah, die Kids, die haben hier keine Ahnung, was ist das denn hier und so, bla, bla, bla. Ey, schöne Grüße an die Kids da draußen, falls sie das überhaupt
hören. Da schon allein der Begriff die Kids, der disqualifiziert uns ja schon völlig, ne?
Voll, ich glaube, das steile ich alles raus. Die jungen Leute da draußen, nein. Nein, die hören das eh nicht, weil wir nicht auf TikTok sind. So, jetzt höre ich aber auf, hier über die Kids mich abzufacken. Nein, ich glaube aber schon, dass so ein bisschen manche Sachen, ja, ein gutes Riff ist so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Das glaube ich auch. So, und dieses Feeling vielleicht, mit der Band im Proberaum zu stehen. Und das machen natürlich nicht alle, ne, aber es kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, also mich kotzt das auch an. Ne? Also das Bild von einem, wie soll man sagen, dieses Traumbild, was ein Jugendlicher oder, keine Ahnung, als ich mit einem Tennisschläger vorm Spiegel rumgesprungen bin, habe ich mir was anderes drunter vorgestellt, ein Rockstar zu sein, als man sich das heute irgendwie vorstellt. Ne? Heute hat man so den... Also es kommt mir so vor, dass ganz viele junge Leute denken, auch wenn man mit denen auf Konzerten redet oder so, ne, ich sitze da auf der Bettkante in meinem Zimmer, habe 5000 YouTube-Abonnenten, spiele die Sachen von anderen Leuten nach oder habe 2 Jahre lang Skyen mir runtergewichst, aber noch kein einziges geiles Riff geschrieben. Und dieses Zusammenmusik machen, in einer Band sein, weißt du, einfach eine Schrottkarre ausleihen, so einen beschissenen Gig für 50 Euro fahren, um die 50 Euro auch noch beschissen zu werden, 500 Kilometer Entfernung vor 20 Leuten zu spielen, diesen Scheiß interessiert und trotzdem hast du die Zeit deines Lebens mit deinen Kumpels irgendwie gehabt. Ne? Das ist, und das findet heutzutage alleine in einem Zimmer statt. Der Drummer spielt alleine, der Gitarrist spielt alleine, der Bassist macht sein eigenes Ding, der Sänger covert irgendwelche anderen Sachen oder so und damit wird eine Reichweite generiert, die du mit einem eigenen Demo als Band in einem beschissenen Proberaum nie im Leben erreichen würdest. Ne? Also das ist so eine totale Machtverschiebung, die eigene Musik und eigene Ideen völlig krepieren lässt. Ne? Wie viele absolut talentierte junge Musiker, die es drauf hätten, den geilen Song zu spielen, der dich völlig abholt, machen das nicht, weil sie auf der Bettkante sitzen und einen Meshuggah-Song nachspielen. Ne? Also das, gut, könnte ich gar nicht nachspielen, Meshuggah-Song wahrscheinlich, aber verstehst du, was ich meine? Das finde ich absolut, das macht mich wütend, da kriege ich Aggression. Das ist so eine Verschwendung von Talent, Inspiration und Emotionen, Musik gegenüber, da könnte ich durchdrehen.
Ey, es ist ja, also wir ranten jetzt hier richtig ab, das gefällt mir. Nein, ich gebe dir schon recht. Darf ich fragen, was für ein Semester bist du?
Ich bin 44.
44,
also nicht okay. Geburtsjahr, sondern
Alter. Okay, dann hätte ich gefragt, wie du es gemacht hast. Dann wäre ich schwer beeindruckt gewesen. Dann trennen uns 11 Jahre. Also liegt schon was dazwischen, aber trotzdem finde ich ja schon, dass man irgendwie noch, ja, wir sind uns generationstechnisch schon sehr nah. So, und dann bin ich ja irgendwie noch Bindeglied mit meinen 33 Jahren zwischen der Generation, die ja dann noch... ja, nach mir dann auch kam jetzt vor, ne? Ich verbinde jetzt ja hier alles, deswegen ich socialize jetzt. Ich bin diplomatisch, um die Leute, damit kein Shit hier kommt. Nein, ich wollte nur sagen, ich check das auch, gerade auf Instagram, auf YouTube und hast nicht gesehen, dann hast du dieses Ding, wo die, nennen wir mal die Kids oder die jungen Leute mit den, weiß ich nicht, mit einer 1000 Abasi Concept Guitar oder was auch immer, 7 oder 8 Seiter da stehen und einfach das perfekte, den perfekten Song irgendwie nachspielen, so, so ein Playthrough machen oder halt irgendwas selber kreiert haben, was aber super nah an der Sache von, weiß ich nicht, mit Sugar, 1000 Abasi, whatever einfach ist. Dieses inner Band, glaube ich, spielen ist extrem in den Hintergrund geraten, weil du hast voll viele, ja, wie soll ich das sagen? Wie so Einzelinstrumentalisten, weißt du, die du gar nicht mehr so aus dem Bandkontext jetzt irgendwie kennst, so, ne? Ja. Jetzt muss man vielleicht fairerweise dazu sagen, ey, nehmen wir mal einen Steve Vai. Und Steve Vai ist ja auch, gut, der hat bei Zappa gespielt, easy, ist aber ja auch nicht so der, den du jetzt aus einer fetten Band heraus kennengelernt hast. Das ist ja bei voll vielen so
gewesen. Das ist kein Ritchie Blackmore, nee.
Genau,
auf jeden Fall. Der ist für mich halt so eine der Ausnahmen oder Eddie Van Halen auch. Ne? Das neben die Songleute, die neben ihrer Virtuosität auch fette Songs geschrieben haben, ne? Was man jetzt von, weiß ich nicht, Malmsteen oder so nicht in dem Maße behaupten kann.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem sind das natürlich Skills, die dich völlig sprachlos zurücklassen von solchen Leuten. Ne? Das ist natürlich aber ich will da auch nicht drüber abranten, ne? Das war schon immer so. Es gab schon immer 20.000 Leute, die Kirk Hammett-Solos geiler gespielt haben, als Kirk Hammett es jemals gemacht hat. Ne? Aber die haben die Soli halt nicht geschrieben. Und das ist natürlich das Ding, was ich habe auch auf meiner Bettkante gesessen und wollte Creator und Slayer nachspielen und was weiß ich und Black Sabbath und so und habe das gemacht, aber ich konnte das nicht auf YouTube stellen und habe dafür keinen Fame bekommen, deshalb bin ich die Schritte dann weitergegangen, ne? Ja. Und jetzt bleibt das auf so einer Stufe hängen bei den Leuten, die sie dann gar nicht mehr kreativ werden lässt, ne? Weil eben die ganze Entlohnung vorher schon da ist. Das tut mir leid für die ganze Musik, die niemals geboren werden wird, ne? Das ist nur das, was mich so aggressiv macht.
Ja, auch mit dem, was du gerade meintest, dieses Feeling vielleicht, ach, keine Ahnung, irgendwie einen abgefuckten Gig einfach zu spielen vor 5 Leuten oder sowas, wo einfach nichts, also ich meine, das machen natürlich alle auch irgendwie immer noch heutzutage, jetzt mal Corona ausgeklammert, obwohl aktuell darfst du wahrscheinlich nur vor 5 Leuten spielen.
Ja.
So, mit Auslastung her, ist das genau richtig, das ist dann quasi ausverkauft, hat ja auch positive Seiten. Nein, was heißt abbranden? Ich finde es in Ordnung, so, es gehört dazu. Und vielleicht ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil alles so ein bisschen High Polish heutzutage ist. Du hast einfach auch die Chance, dir extrem viel gutes Equipment, auch für viel Kohle oder so mittelwenig Kohle zu kaufen. Das geht natürlich auch. Und du hast einfach auch nochmal, wie gesagt, ganz andere Möglichkeiten. Also ich meine, das muss ich auch nochmal sagen, genau, wo du gerade Metallica gesagt hast. An der Stelle muss ich betonen, bei Metallica glaube ich immer noch ein Kirk Hammett, wird ja immer noch so ein bisschen belächelt als, easy, kannst alles easy nachspielen, bla und bla und bla. Ey, ist meinetwegen auch alles so. Kirk Hammett ist wahrscheinlich echt nicht der beste Gitarrist der Welt. Wer ist das schon? So, muss man sagen.
Ja, aber, natürlich.
Ne? Komm erstmal darauf.
Ey, genau das meine ich. Das Coole an Lars Ulrich zum Beispiel ist nicht, dass er so ein Drummer ist, sondern dass so ein Drummer in so einer Band spielt. Das ist das Geile an Lars Ulrich. Der hat völlig andere Qualitäten, die Band zu Weltruhm geführt haben, ne? und dieses Abgerente über Kirk Hammett und Lars Ulrich, über ihre musikalischen Fähigkeiten, ich kann das nicht mehr hören. Ne? Also das sind begnadete Musiker, Songwriter in meinen Augen, gar nicht vom Talent, von der Ausführung her, sondern eben die Kreativität und die Emotionen und den Verstand, den sie da reinbringen. Ne? Und darauf kommt es bei mir an. Ey, guck dir an, was Johnny Cash von lausiger Gitarrist ist oder irgendwas. Was hat er für Songs und Texte geschrieben? Ne? Das rührt dich doch an. Ja. Alles andere, das sind für mich, weiß ich nicht, Interpreten. Ne? Also die, klar gibt es das auch mal, wie ich schon gesagt habe, bei Eddie Van Halen, wo sich absolute Virtuosität und Kreativität mal paaren. Ne? Aber das sind natürlich Jahrhundertereignisse. Ne? Das ist nicht die Regel. Und deshalb bin ich voll auf deiner Seite. Also das geile Riff, also da ist für mich eher der Sound als die Ausführung im Vordergrund. Und das war auch schon immer meine Philosophie. Also hört man auch in unseren Platten, denke ich.
Ja, voll. Also ja, das ist, ich finde es krass, vor allen Dingen auch nochmal, ich will jetzt auch Metallica nicht so viel Raum geben, aber nichtsdestotrotz muss man ja auch immer nochmal checken, das, was jetzt viele immer so als einfach nachzuspielen oder als Oldschool-Rock und was weiß ich mal betiteln, muss man auch sagen, ey, wenn das nicht gegeben hätte, würdet ihr auf irgendeine Art und Weise gar nicht das jetzt gerade machen können, was ihr gerade macht, weil da hängt so viel Einfluss nämlich auch hinter. Ja. Und wie gesagt, da stehen auch bei ganz vielen Sachen, ich meine, ich habe Metallica als Kiddie extrem viel gehört, so, ne? Wie das immer so ist. Du hast irgendeine Band, mit der steigst du ein und hörst die dann bis zum geht nicht mehr. Dann irgendwann entfernt man sich so ein bisschen davon, weil man das irgendwie tot gehört hat und man kann das irgendwie nicht mehr hören. Man entwickelt sich so ein bisschen weiter, kommt auf andere Sachen. Und wenn du das trotzdem noch cool findest, dann hörst du dir das irgendwann nochmal an und merkst einfach, ey, wie geil sind die Songs, die sie geschrieben haben. Absolut. Also ich meine, der Karma, mein Mitarbeiter, der ist so, ich werde jetzt 34, der wird 25, uns trennen so mehr oder weniger 10 Jahre, so 8, 9 Jahre. So. Und dann mache ich dann halt von Metallica letztens an. Und ich komme dann auch mal vor wie so ein Vater, wenn ich mit einem Karma dann spreche, so, ne? Weil dann hört er sich das so an und dann meine ich so, und, kennst du das? Was ist das? Und er so, kenne ich nicht. Und ich so, was? Wie kannst du das nicht kennen? So, du musst da sofort erkennen, das ist Metallica. So, Alter, ne? Und er war so, ja gut, habe ich jetzt an der Stimme erkannt, aber nicht am Riffing. Und ich denke mir so, weil du erkennst doch irgendwie einen Metallica-Song, also du erkennst dann sofort, ob das Metallica ist oder nicht. Das ist so, das hörst du sofort am Riffing. Und ich finde aber nicht, dass du trotz die Songs, die gemacht haben, natürlich ist jetzt auch nicht jeder Song geil, aber da steckt einfach viel hinter. So. Und das sind alles nicht die riesigen Instrumentalisten, aber da steht irgendwie noch Charakter noch hinter. Und das ist schon, mach das erstmal so. Komm da bitte erstmal drauf und spiel vor allen Dingen auch so lange in so einer Band dann auch.
Natürlich, das ist Kirk Hammett, der spielt bei einem Solo nicht den Ton, der dann Kunst ist, als nächsten Ton, sondern den Song, den Ton, den die Leute hören wollen. Ne? Und deshalb ist das ja gerade zu. Nicht ein Rant zu sagen, das ist aber alles leicht nachzuspielen, sondern dass solche Riesenhits so leicht nachzuspielen sind, das ist ja gerade der Ritterschlag für Kirk Hammett. Ne? Das ist es ja. Die meisten frickeln sich einen ab und machen da irgendwelche Akrobatik-Dinger, weil sie denken, das beeindruckt irgendwie. Und das ist 95% der Leute vor der Bühne völlig scheißegal. Ob das nun gerade eine mixolytisch-phrygische Jumanji-Skala war, die da runtergeballert wurde, oder ein stinknormaler Powerchord. Es muss die Leute einfach abholen. Ne? Und das ist es halt. Und dieses Genörde, klar, da fühlen sich viele wohl in diesem, ich weiß es besser und ich kann es besser oder irgendwie, aber das ist nicht das, was am Ende zählt und was dich in den Plattenschrank der Leute bringt. Ne? Absolut nicht.
Nee, also will ich nicht. Also vor allen Dingen auch, das fängt schon an, dafür muss er erstmal nochmal irgendwie physische Platten halt irgendwie machen. Was ja auch sehr, sehr rückläufig geworden ist, so, ne? Ich bei dir im Hintergrund sehe ich, glaube ich, eine kleine Plattensammlung oben, wenn mich das nicht täuscht. Ne?
Das sind hauptsächlich Rock-Hard-Hefte oder so. Ich bin in unserem Bandbüro heute zum Interview, deswegen ein bisschen Archiv, wo wir mal vorgekommen sind und Titel. Storys und so ein Zeug.
Es ist ja auch, seit wann gibt es euch?
Boah, ja, gibt es verschiedene Rechenweisen, ne, mit Vorgängerbands oder nicht, aber so, ich glaube, so frühestes vielleicht 96 kann man sagen, ja.
Wahnsinn, da hat sich viel getan in der Zeit, so, ne, das ist schon.
Absolut, ja, also wir sind da ja wirklich auch eine Band, die in einer, wie soll man sagen, gesegneten Zeit groß geworden ist, ne, wir haben die alten Plattenindustrie-Strukturen und Gegebenheiten noch mitgenommen, aber waren fresh genug, auch im damals MySpace-Facebook-Zeitalter zu landen und da gut positioniert zu sein. Also es war gerade so die richtige Zeit, dass du die digitale Revolution mitnimmst, ohne das analoge Musik verkaufen und zu machen, nicht auch noch mitzunehmen. Ne?
Ey, ohne Scheiß, da beneide ich euch, also natürlich im Positiven sehr drum, oder auch viele andere Bands, die sich diesen ganzen Scheiß, den so, ich rante schon wieder, aber in den letzten Jahren aufgekommen ist, als junge Band halt irgendwie versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Bist ja wahnsinnig so, ne? Und total, es ist ja Fluch und Segen zugleich halt irgendwie, dass du viel natürlich irgendwie do-it-yourself auch machen kannst, irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Und ich glaube, eine Zeit, wenn du jetzt von Ende der 90er sprichst, klar gab es halt Internet da schon, bla und bla und bla, aber natürlich nicht in der Bandbreite, was jetzt gerade alles möglich ist, so, ne? Mit, keine Ahnung, Social-Media-Auftritten und. Das ist ein ganz eigenes Thema nochmal, aber ich beneide viele Bands einfach darum, die das schon früh geschafft haben und sich dann diesem Ding nicht mehr ganz stellen müssen. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich die Hölle, so, weil du merkst dadurch nochmal, was ja irgendwie auch cool ist, aber irgendwie auch nicht, wie viele Bands es, jetzt bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, es in Deutschland einfach gibt, die genau das Gleiche machen und genau die das Gleiche wollen, wie du selber das auch möchtest, so, ne?
Ja.
Und das auch alles auf einem vernünftigen Niveau, und irgendwie ist es auch manchmal schwierig, finde ich, herauszuhören, weil alles irgendwie so krass produziert ist, bla und bla und bla. Nichts klingt mal irgendwie mehr nach Proberaum oder sowas. So, das gibt's gar nicht mehr. Also, weißt du, so ein Proberaum-Tape oder halt irgendwie sowas, eine Aufnahme, die so ein bisschen rough halt irgendwie noch ist, die nicht bis zum geht nicht mehr produziert ist, wo man dann vielleicht sagen kann, ey, es ist eine Proberaumaufnahme, aber du hörst trotzdem noch raus, die Songs oder die Band dahinter, die hat Qualität.
So, ja, für mich ist wichtig, wenn ich da was höre, dass zumindest, also wenn was hängen bleiben soll, also gerade bei neuen Bands, man bekommt ja auch viele Demos mal in die Hand gedrückt auf Konzerten oder geschickt auf Instagram, hör mal rein, was hältst du davon? Ich muss immer spüren, was die Band will. Ne? Also diese Grundemotion. Ist sie traurig? Ist sie wütend? Will sie was verändern? Will sie die Leute zum Träumen bringen oder auf eine Reise mitnehmen oder irgendwie? Und das ist vielen Bands selber nicht klar. Und das ist natürlich auch der Selektionsprozess, den Bands durchlaufen. Ne? Es ist 95% der Bands werden immer im Sande verlaufen, weil die Mitglieder nicht zusammenpassen, weil sie verschiedene Ziele haben, Sachen nicht gemeinsam gestemmt werden können oder so. So diese Konstellation, dass sich da mal Charaktere so reiben, dass da Genialität entsteht oder so wie es in der Musikgeschichte oft war, das ist ja wirklich eigentlich eher der Ausnahmefall. Ne? Und durch die Revolution auf dem Recording-Markt kommen eben nicht mehr nur die Ausnahmefälle an die Oberfläche, sondern jeder ist in der Lage, hochqualitative Releases anzubieten. Ne? Und deshalb entsteht dadurch noch mehr Durchschnitt. Ne? Also das ist, was alles Sachen, die nicht schlecht sind, das sind wirklich, unsere Bandgeschichte ist ja wirklich so, wie wir stehen ja seit Jahrzehnten mittlerweile selber daneben und gucken zu und können uns nicht erklären, warum wir so erfolgreich sind. Uns ist total bewusst, dass ganz, ganz viele Bands, die 100-mal talentierter sind als wir selber, aus irgendeinem Grund nicht so einen Erfolg haben. Ne? Ja. Also die sprechen dialektfrei in Interviews, die sehen nicht so aus wie wir, die können besser Gitarre spielen und alles, und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Aber wir haben dann doch immer so eine Authentizität gehabt, die die Leute dann doch eher abgeholt hat, obwohl es eher schäbiger war als das von den meisten. Ne? Was ich damit sagen will, ist, man muss spüren, was eine Band will, und es muss eine echte Emotion mitschwingen. Ne? Und das ist es einfach, was die Leute einer Band interessiert. Ne? Wenn ich bei einer Aufnahme höre, alter Falter, der Sänger ist aggro, da muss irgendwas sein, also dann nimmt dich das mit. Ne? Wenn er da mit 1000 Plugins auf das gleiche Level hochgezogen ist wie 500 andere Sänger, dann ist es generisch, ne? Dann
voll.
Wirst du dich davon nicht absetzen.
Ne? Nee, genau, das ist ja, also du hast ja dadurch, dass alles so krass, wo wir wieder bei dem Produzenten oder bei dem Recording-Ding sind, dass alles so geil produziert ist, es ist halt alles irgendwie glatt. Und natürlich höre ich dann da irgendwie auch, klar, ein musikalisches Genre raus, dass ich sagen würde, okay, das ist schon alles etwas härtere, wütendere Musik. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du vielleicht so eine, ja, ich denke da halt immer an das, nicht beschissene Proberaum-Tape, aber wie gesagt, alles so ein bisschen so ein Demo-Tape. Einfach mal ein vernünftiges, solides Demo-Tape. Das gibt's, ich weiß gar nicht, gibt's zwar heutzutage noch, vielleicht wenn du eine Vorproduktion halt irgendwie
im Underground wird sowas schon noch kultiviert, auf jeden Fall. Klar, aber das ist ja das, was ich meine. Ich finde, man hört es Musik an, ob da jemand vor dem Mikro stand und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien, so laut er konnte. Oder ob er vor dem Mikro stand und hat nach 5 YouTube-Tutorials so geschrien. Ja. Zimmerlautstärke, was im Endeffekt vielleicht fast genauso aggro klingt. Und man hat es irgendwie dann alles komplett hochgezogen und auf Fett getrimmt oder so. Und das ist dann aber nicht echt. Und das hört man irgendwie. Ne? Und ich finde, man hört auch, ob jemand dann in irgendein Gitarren-Plugin reingeballert ist oder ob jemand sein schäbiges SM58 an eine Marshall-Box gehängt hat. Alles ist völlig übersteuert und er hat versucht, seinen eigenen Proberaum-Sound da irgendwo hin zu transportieren. Ich finde, das hört man. Ne? Und das ist einfach so. Und Bands, die Erfolg haben, die sind sich meistens gar nicht bewusst, dass sie was Neues machen. Ne? Natürlich fängt jeder an, macht Musik und will wie irgendeine bestimmte Band klingen. Ne? Das war bei Nirvana so, das war bei Metallica so. Auf jeden Fall, das war auch bei meisten Metalcore-Bands so. Denen war überhaupt nicht bewusst, dass sie gerade eine Mischung aus Hardcore und Metal machen. Die wollten entweder wie eine Hardcore- oder Metal-Band klingen. Also wir wollten wie eine Metal-Band klingen, aber haben die musikalischen Fähigkeiten von einer Punk-Band gehabt. Und das hat dann halt so eine Aggressivität ergeben, weil es halt viel primitiver war. Und damals gab es das Wort Metalcore noch gar nicht. Ne? Und das sind so Sachen, die fallen dann zusammen. Also ganz bewusst was Neues zu machen als Geniestreich, das sind Sachen, die passieren vielleicht einmal in 100 Jahren oder so. Ne? Und so im Sinne von Johann Sebastian Bach oder so. Aber die meisten Bands, dem passiert das eben einfach. Ne? Und das ist da keine ganz bewusste Entscheidung. Und sobald du da sitzt und bewusst Musik machst oder so, dann ist es eigentlich schon fast zu spät, wenn du genau weißt, was das Endprodukt sein soll als junge Band.
Ja, es ist ja wie in eurem Fall. Ihr habt ja nicht angefangen, habt gesagt, wir machen jetzt Metalcore, wir finden was völlig Neues, sondern ihr macht Musik zusammen. So, ne? Und
genau.
Ihr bringt das zusammen, was jeder bei euch in der Truppe irgendwie cool findet, das vereint man dann halt irgendwie und dann kommt da was raus, wie du schon sagtest, ohne dass man sich da großartig Gedanken jetzt erstmal drum macht, so, ne? Weil es geht darum, einfach zusammen Musik zu machen und Spaß zu haben, so. Das ist ja immer das, damit fängt ja erstmal alles an. Und der Rest,
genau.
Was dir dann zugeschrieben wird, das kommt ja von außen, so. Das ist ja, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, man kann sich vielleicht über die politische Aussagekraft heutzutage von Rage Against the Machine irgendwie streiten. Aber nichtsdestotrotz nimmst du mal Rage Against the Machine halt irgendwie Anfang der 90er oder sowas, als die ersten Sachen halt rauskamen oder End 80er. Na, ich glaube, geht so
Hand in Hand einher.
War schon 90er, ne? Das ist ja auf jeden Fall was anderes gewesen. Und die sind ja jetzt nicht halt irgendwie dann da hingekommen und haben jetzt gesagt, so, wir machen jetzt. Ja, New Metal ist es nicht. Das ist ja echt dieses Crossover-Ding, glaube ich, ne? Was die mehr oder weniger gemacht haben. Und das haben die sich ja nicht selber zugeschrieben, sondern die haben einfach Bock gehabt, komm, wir machen jetzt irgendwie geile, so ein bisschen Metal-Musik, gerade beim ersten Album noch. Und dann rappt halt einer so ein bisschen dazu. So, und mal gucken, was da mal rumkommt. Und alles andere, was dieses Crossover-Ding oder sowas dem zugeschrieben wird, das machen ja andere Leute. Die haben einfach Bock gehabt. Die haben Bock gehabt, was zu sagen und irgendwie was zu machen. Und wie gesagt, du machst dir keine Gedanken darum, wie das jetzt gerade zu klingen hat, sondern das wird halt irgendwie schon passen. Und das finde ich halt immer sehr abgefahren. Das ist vielleicht auch so ein Erfolgsding, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ja, natürlich. Und das ist ja die Attitüde. Als ich das erste Mal Rage Against the Machine gehört habe, ich habe mir keine Gedanken drum gemacht, was das für eine Musik ist. Ne? Den Sänger kannte ich aus Hardcore-Bands und so weiter. Aber als ich das erste Mal gehört habe, habe ich sofort gewusst, was die wollen. Dass die eine Wahnsinnswut haben, dass die am liebsten, weiß ich nicht, mit der Axt die Tür vom Weißen Haus einschlagen würden. So, das hast du angehört. Und man muss natürlich auch sagen, ist für mich nach wie vor einer der unterbewertetsten. Die haben natürlich auch einen Jahrhundert-Gitarristen am Start. Ne? Also das ist einer der innovativsten Gitarristen für mich der letzten 30, 40 Jahre. Also was der aus der Gitarre für Töne rausholt, wie der Gitarre spielt, die Techniken, das finde ich immer noch sträflichst unterbewertet. Ne? Also wenn dann immer noch von irgendwelchen Gitarrvirtuosen oder so die Rede ist, also wie der Mann Gitarre spielt, das ist Also, weiß ich nicht, kann ich wirklich nur absolut meinen Hut davor ziehen.
Ja, und finde ich, hat das, wenn du mal echt so, nimmst mal jetzt mal die vier Rage-Alben, immer, was heißt was Neues gemacht, aber immer dem Stil halt auch irgendwie so der jeweiligen Platte angepasst, aber auch immer ultra innovativ dabei so, ne? Ja, wenn du die erste nimmst, so, was halt alles sehr noch Metal-lastiger war, so, ne? Und immer noch, ich muss immer noch sagen, neben Dimebag ist Tom Morello, sind das die beiden, die ich immer mit dem Grammy connecte. Das sind so die. Das ist so wie Slash und Kirk Hammett so im Wahrbereich ist Tom Morello und Dimebag, alles klar, die haben das Grammy für mich populär gemacht von Digitech. Also das moderne war so ultra geil. Ja, und das klingt halt immer cool bei denen. Das, nee, aber ich gebe dir völlig recht, Tom Morello ist schon immer noch, vor allen Dingen auch, ich finde es krass, auch mit immer noch dem gleichen Equipment, mehr oder weniger. So, wenn du den halt siehst, der hat immer noch seine, was ist es, ich glaube, eine Hamer oder sowas mit Arm the Hopeless, also ziemlich sicher. Irgendwie eine alte Paula, die da schon mal angezündet hat und sowas. Also nichts revolutionär neues Equipment und jetzt irgendwie auch nichts irgendwie, yo, ich habe jetzt hier einen Endorsement-Vertrag bei XY, sondern ich habe immer noch meine Gitarren, die immer noch, die ich schon seit Jahrzehnten quasi am Start habe und die spiele ich immer noch. Ultra geil, gebe ich dir völlig recht. Tom Morello ist schon.
Wie, also. Mega, mega Typ, also sau geile Band, ne? Aber und das ist halt, ja, also schau dir Malcolm Young an, ne? Kannst du jetzt für 4.000 Euro kaufen, eine Signature-Gitarre halt, ne, irgendwie, oder für 10.000 Euro sogar, wenn du willst, das Oberklasse-Modell von Gretsch, was er sich damals halt einfach nur so zusammengestümpert hat, ne? Also einfach, da fehlt ein Tonabnehmer. In der 10.000 Euro Version.
Ja,
weil es halt eben so authentisch ist, ne? Und auch völlig no Bullshit. Und aber das macht eben die Riffs. Ne? Und deswegen, Tom Morello steht auch immer das Riff so im Vordergrund für mich, der Ton, der den Song nach vorne schiebt. Ne?
Ja, und ich finde, ich auch, hörst du auch sofort. Also auch, ob das jetzt nimmst, Rage Against the Machine oder Audioslave. Ich meine, Audioslave ist wie Rage Against the Machine gewesen, nur halt mit Chris Cornell, haben wir sagen sollen. Es ist eigentlich sonst sehr ähnlich. Und die Riffs sind alle, finde ich immer noch cool. Alles jetzt nicht irgendwie krass tief gestimmt. Vielleicht die E-Seite manchmal extrem runtergedroppt. Der Rest ist aber mehr oder weniger ein Standard-Tuning. Aber ansonsten immer ein Riff. Was natürlich auch im Zusammenspiel mit Timmy Seas, weil der ein Ultra-Bassist ist. Also das ist
so eine Fraktion. Das ist natürlich klar. Aber trotzdem spielt er ja auch fast Schlagzeug auf der Gitarre mit dem Riff. Yeah, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also dass das eine absolut einzigartige Konstellation ist, auch von der Rhythmussektion her, die da den Teppich legt. Das ist ja klar. Ja. Das ist schon, steht der Sänger fast ein bisschen im Hintergrund, ne? Also rein von der Rhythmik her. So.
Ja. Total. Also die ist auch, gut, die sollten ja wieder live kommen. Jetzt wegen Corona haben wir alles mal wieder verschoben. Will ich mir immer noch mal live angucken. Also weil die, ich meine, du hast sie schon mal live gesehen, oder nicht? Ne?
Ja. Und zwar, einmal habe ich sie sogar gesehen von der Bühne aus. Da haben wir bei Rock am Ring auf einer kleineren Bühne gespielt. Da waren die gerade auf der Hauptbühne. Da habe ich die Hälfte von der Show Rage Against the Machine angeguckt. Während ich unsere eigene Songs gespielt habe.
Da war ich auch. Aber da war ich dann, also du hattest das Glück, neben der Bühne zu stehen. Ich stand vor der Bühne. Das war dann wahrscheinlich 2008 oder 2010, eins von den beiden Jahren.
Ja, genau.
Genau. Und ich habe die auch nur zweimal beim Ring gesehen, weil ich glaube, die haben nur Festival-Shows gespielt und ich glaube eine Show in Berlin oder sowas, wenn ich alles täusche, zusammen. Aber trotzdem krass. Also nach wie vor. Ist auch immer so, du stellst sie auf die Bühne und die spielen das, was du eigentlich auch erwartest, dass sie das spielen. Und die holen dich schon ab. Das ist schon wow, muss man schon sagen. Finde ich.
Absolut.
Ne? Ich wäre gerne natürlich jetzt, nein, ich wäre nicht gerne älter, aber so aus zeitgeisttechnischen Gründen, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, der hat mal. Boah, das wird wohl auch so Anfang der 90er gewesen sein. Da haben hier in der Grugerhalle, ich meine, er sagte, das waren Pantera, also Pantera auf Tour und im Vorprogramm Rage Against the Machine. Muss man, also.
Krass.
Ja. So. Und er meinte, die alle wollten nur Pantera quasi sehen, ne? Und dann, niemand kannte halt irgendwie als Support Rage Against the Machine und dann ist dann immer so ein bisschen skeptisch den Supportern gegenüber. Und dann haben die irgendwie angefangen und alle waren direkt so, alles klar, das ist schon krass. Und ich glaube, das nochmal so mit der, nach der ersten Scheibe und du weißt jetzt gar nicht, was dich erwartet, ist das, glaube ich, nochmal anders einzuordnen, weil ich das, glaube ich, noch mehr umhaut. Das ist schon.
Ja. Also ich habe mal System of a Down for Slayer gesehen.
Okay, krass.
Da hatten die, glaube ich, gerade die erste Platte raus und da muss ich ehrlich sagen, ich keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine Scheiße?
Das ist nur also, Down, meinst du, ja.
Und das habe ich null kapiert, was die da wollten. Ne? Und als dann die Toxicity-Platte rauskam, das war dann so, bam, alter Falter, was ist denn das? Zuerst denkst du, was ist das für ein Mist? Gehst weg, machst die Anlage aus und pfeifst den Song. Ne?
Ja.
Und dann hatte ich das auf einmal irgendwie so. Ne? Und seitdem finde ich die Band auch echt gut. Aber als ich das erste Mal live gesehen habe, das war so genau das Gegenteil. Du bist halt voll auf Slayer gepolt. Ne?
Klar.
Live irgendwie und dann kommt System of a Down, die jetzt noch nicht mal die totalen Hits im Gepäck hatten, sondern ihre erste Platte, wie gesagt.
Ja.
Und da dachte ich, nee, ey, das wird nix. Also die Band, wirst du nie wieder was von hören.
Genau, sofort in der Versenkung. Genau, ja. Genauso wie das Internet setzt sich nicht durch. Ja,
genau.
Fehleinschätzung.
Komplett, ja.
Ey, ich muss gestehen, System of a Down noch nie live gesehen. Ich habe ein paar Alben von denen. Irgendwann bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Ich glaube aber, wenn ich die jemals live gesehen hätte, bevor ich mich so richtig mit denen auseinandergesetzt habe, hätte ich die auch nicht verstanden. Ich habe mir mal ein paar Live-Auftritte von denen angeguckt, wo ich mir jedes Mal dachte, ach du Scheiße, ey, was ist das denn jetzt so? Also, also ich glaube, das musste ich, entweder findest du das live cool oder auch nicht. Also ich, mich hat es gar nicht gekickt.
Ja, also es ist noch ein Down, es ist eine Band, die habe ich so ein bisschen jetzt zurückgelassen. Also die alten Heldentaten gefallen mir, aber das ist eine Band, wo ich mir so gut wie sicher bin, dass sie das nicht mehr toppen, was sie da mit Toxicity gemacht haben. Ne? Das ist ja das genau das Gegenteil, was das Leben bei Metallica so am Leben erhält, sage ich mal. Dass alle immer noch die Hoffnung haben und uns der Band zutrauen, dass da nochmal solche Songs kommen wie auf der Masters of Puppets oder die Hits von dem schwarzen Album oder irgendwie sowas. Das hat kann mir jemand erzählen, was er will. Ein Metallica-Fan, der da die Platte reinschiebt, der hofft immer noch mal auf einen alten Ride the Lightning-Kracher oder irgendwie sowas, dass sowas noch mal kommt. Aber bei System of a Down denke ich, das wird nichts mehr. Also die sind ja auch redundant mittlerweile irgendwie jetzt so für mich. Deshalb sind die neueren Sachen, hatte ich mir jetzt gar nicht irgendwie, oder die ganzen 1000 Projekte oder was es da alles gab, das habe ich mir jetzt gar nicht reingezogen.
Mehr. Nee, du hast noch nichts verpasst. Ich glaube, ich habe mal ein Interview mit dem, wie heißt denn der Gitarrist nochmal, Darren Malakian oder sowas gelesen, wo der auch mal meinte, ein neues System of a Down Album ist sehr unwahrscheinlich. Das letzte liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, weil die einfach, also er und der Sänger kommen einfach nicht miteinander klar, songwriting-technisch. Die kriegen sich nur in die Haare. Und das ist wohl ein großer Krampf bei denen. Und deswegen touren die wohl mehr oder weniger, spielen das Zeug, was die noch haben. Aber live sage ich schon, so plattenmäßig wird da wahrscheinlich nichts Neues kommen. Aber ey, ist auch vielleicht whatever. Aber ja, wir müssen eine Sache natürlich jetzt nachher, wir quatschen fast eine gute Stunde. Und ich habe vorhin mal, ich musste, wie du vielleicht gemerkt hast, Marc, ich war immer noch gerade, ich bin hier so reingestolpert, dass ich erstmal ein bisschen klarkommen musste und mich akklimatisieren musste. Normalerweise kannst du sofort mit mir quatschen, aber ich war so genervt von mir, dass ich meine Kopfhörer vergessen habe, obwohl ich noch heute Morgen mal gedacht habe, dass ich die mitnehmen muss. Da musste ich echt nochmal umdrehen, deswegen war alles sehr knackig vorhin. Wir haben uns noch gar nicht richtig über deine Gitarre unterhalten. Du meinst vorhin irgendwie, dass der Berner Viertel schon abgefrühstückt. aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Wir sind bei Ems hängen geblieben.
Haben uns dann,
Also Gitarre, ich habe ja von Ibanez so eine Miniserie gebaut bekommen. Ne? Also man kann ja nicht wirklich von einer Signature sprechen, aber da ging es mir vor allem auch drum. Also wenn sich das jemand Junges kauft, dass der da preis-leistungsmäßig echt was Cooles kriegt, ne? Also EMG-Pickups, heute wird aber vielleicht Fishman nehmen.
Jo.
Aber schon mal was von dem Output-Level her fürs Geld ganz cool ist. Eine tolle Lackierung, eine Gitarre, die cool aussieht. Ne? Jemand Junges, der sich eine Gitarre kauft, die muss natürlich auch geil aussehen. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Also eine geölte Naturholzgitarre oder so, die kaufst du dir, wenn du 60 bist, aber nicht 16. Und darum ging mir es hauptsächlich. Ne? Bin natürlich über Gibson und PAS bei Ibanez jetzt gelandet als Endorser schon seit vielen Jahren und bin da total zufrieden, weil es natürlich eine der Marken ist, die preis-leistungsmäßig wirklich immer abliefert. Ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Custom-Sachen, die mir Ibanez gebaut hat, ich bin großer Fan vom J-Custom-Shop. LA Custom verstehe ich nicht, den Fass, der da immer drumherum gemacht wird. Also rein qualitätsmäßig, Craftsmanship und so, Japan immer über USA auf jeden Fall. Also da habe ich schon aus dem LA Custom Shop habe ich Sachen gesehen, da wärst du in Japan mit einem Samurai-Schwert hingerichtet worden, ne, wenn du sowas abgeliefert hättest.
Da muss ich schon eingrätschen, ich gebe dir völlig recht, dieser LA Custom Shop ist ja immer dieses mystifizierte, der legendäre LA Custom Shop, wo du als Normalsterblicher, ich glaube, du kannst aber gar nicht bestellen, du kommst doch nur als Endorser da dran oder nicht, ne?
Das weiß ich gar nicht, also ich habe da nur als Endorser zu tun gehabt und deshalb, also ich nehme liebend gern J-Custom, ich habe auch LA Custom, da haben sie auch Qualität abgeliefert, aber Japan war immer noch so ein kleines Ding drüber. Wenn man manche Anekdoten hört oder so, da haben manche Musiker auch schon ein bisschen Pech gehabt manchmal. Ne,
ach, schau an, das ist ja mal, ich habe, wie gesagt, ich habe bis jetzt, ich meine, klar, im Shop habe ich sehr viel mit Ibanez zu tun, aber eine LA Custom Shop never, bis jetzt noch nicht. Mhm. Deswegen kann ich da echt gar nichts zu sagen. Und ich kenne halt immer nur dieser Hype, der da drum gemacht wird, dass halt, weißt du, da kommen halt die, was weiß ich, die sollen nochmal noch geiler sein. Diesen Begriff finde ich auch immer sehr pauschal, weil an welchem Parameter machst du das fest? Sind die Amis jetzt geiler als die Japaner? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil, wie du schon sagtest, was akkurates Arbeiten angeht, Alter, Japan, ganz klar.
So, ja, ne? Ja, natürlich, klar.
So, und deswegen kann ich da, ich hätte mal Bock, mal echt mal eine zu zocken. Kenne immer nur irgendwie durch Fotos. Und für mich war dann halt immer klar, so, okay, du kannst als normaler Endkundin, kannst du nicht im LA Custom Shop bestellen, sondern das geht nur, wenn du halt jetzt irgendwie Endorser für Band XY, was auch immer bist. So. Deswegen gut zu wissen, dass die
also auch noch ist eine absolut subjektive Meinung. Ne? Also um Gottes Willen, nicht, dass ich dann jetzt hier gleich von Meinl und aus Japan angerufen werde und hier gleich einen Kopf kürzer gemacht, um Gottes Willen.
Ich mache direkt ein Clickbait nachher, so von wegen mit Mike von HSB hasst den LA Custom Shop.
nee, um Gottes Willen, ich liebe den, ich habe super geile Gitarren davon bekommen, aber ich mag die aus dem J Custom Shop halt einfach lieber. Ne? Also das ist das, was ich sage. Und es gibt ja so ein paar, soll man sagen, Gitarrenmarken, die billigeren Serien von ESP oder auch Epiphone von Gibson oder so, wenn du da eine relativ teure Gitarre kaufst, das ist ähnlich wie bei Ibanez, ne? Das ist halt wirklich gute Qualität für einen angemessenen Preis, ne? Wohingegen kannst du bis vor einiger Zeit konntest du eine sauteure Gibson kaufen und hast totale Scheiße dafür bekommen, qualitätsmäßig.
Oh,
ne?
Ja.
Und das...
auch immer noch.
Ja, klar. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und dann kommen natürlich auch immer viele junge Gitarristen auf mich zu und fragen da nach einem bestimmten Sound. Also wir hatten uns ja schon über die Recording-Technik ausgelassen und sagen, hier auf der Platte den Sound, den du da hast, was spielst du denn da oder irgendwie? Und dann kannst du überhaupt nicht sagen, ey, ich habe keine Ahnung, mit was der Produzent das dann am Ende gereampt hat und welche Gitarrenspuren der nun genommen hat oder nicht oder reingemixt, das hat er mir wahrscheinlich gar nicht gesagt. Mir hat es am Ende gefallen und man kann da gar nicht sagen, ey, für den Sound bin ich mit einem Tube Screamer in einen 5150 gegangen und habe die und die Box genommen mit den Greenbacks oder was weiß ich. Ne? Also das kann man da heutzutage gar nicht mehr so drauf runterbrechen, weil da noch 10.000 Kompressoren Plugins dazwischen hängen, von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Also deswegen ist das schon immer ein Unterschied. Aber es ist immer so eine Frage, ne? Was ich habe hier, keine Ahnung, von der Konfirmation oder was weiß ich, habe ich noch 800 Euro über, will mir ein Amp kaufen, was kaufe ich mir da am geilsten, wenn ich einen fetten Metal-Sound haben will? Ne? Was antwortest du da als Gitarrenhändler?
Da würde ich sagen, also quasi im Preis, also da muss ich jetzt aufpassen, weil ich sage, wenn jemand sagt, ich habe das Budget, sagen wir mal, bis 1.000, so finde ich noch, würde ich aktuell sagen, ganz oft, wo du viel gute Hardware für wenig Geld bekommst, plus umsonst quasi noch eine Gitarre dazu, ist Solar. Für so Also für, aber ich hab genau die Diskussion irgendwie letztens mit dem Tonerlegenlieger, weil ich verkaufe ja gerne Gitarren mehr, sondern ich repariere die Dinger ja noch so. Und deswegen habe ich dann immer, ne, das ist ja ein Repair-Shop hier und versuche dann immer auf eine, genau, ich habe lange auch mal im Gitarrenladen gearbeitet, aber halt immer nur im Bereich Repair und habe dann halt immer eine technische Sicht da drauf, beziehungsweise habe, wie gesagt, in den letzten, ich sage das manchmal gerne als Show-off, aber in den letzten 10 Jahren irgendwie schon 4.000, 5.000 Instrumente fertig gemacht und dann hast du irgendwann mal alles an Marken halt gehabt. So, ne? Bin bis heute, genauso wie du, ein großer Ibanez-Fan. Firma geht, also kann ich, doch, ich kann auch schlechte Dinge bei Ibanez sagen, Gottes Willen, je nachdem, wo die herkommen. Aber finde ich immer, die haben eine Reputation und die liefern ab und fertig. Muss aber gestehen.
Ja, denke ich auch.
Genau, so. Und das ist für mich halt immer auch wichtig, gerade bei neueren Companies oder sowas, was die Reputation angeht, dass die haben schon geliefert. Und natürlich ist es auch mal so, dass du auch von Ibanez mal irgendwie eine Ware bekommst, je nachdem, wo die herkommt und in welchem Preisbereich die liegt, dass es auch mal Schrott ist. Das hast du aber auch bei LTD. Ganz, das ist genau das Gleiche. Bei
natürlich, die haben LTD alle die 200 Euro Indonesien getan. Ne? Genau. Das ist klar. Ich habe noch nie eine Solar in der Hand gehabt. Also das ist zum Beispiel eine Gitarre für mich, wo ich mir vorstellen kann, dass ein junger Gitarrist, die sehen geil aus, die Instrumente. Genau. Man weiß, dass da ein Gitarrist drin hängt, der weiß, was geile Gitarren sind. Da sieht man den Gitarren an. Ja, und so würde ich das auch absolut verorten. Also jetzt vom Style her mega. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, es kommt so ein bisschen so, die haben diese krassen Neonfarben teilweise, was halt so auf diesem 80s-Bereich anzusiedeln ist. Ich meine, kriegst du von Ibanez auch. Ich hatte mal von Ibanez eine diese 25 Anniversary RG in so einem fluoreszierenden Pink. Also besser geht's gar nicht mehr. Also die hat im Dunkeln beleuchtet. Und das kriegst du von Solar halt in diesen, in diesen Mattlackierungen. Was halt, also bei Solar ist das halt so. Du kriegst eine Solar mit einem Evertune-System ganz oft und ein Evertune kostet alleine schon irgendwie, jetzt natürlich nicht EKs oder sowas, aber VK draußen um die 300 Euro. Also schon sehr sportlich. Dann kommen die oft auch mit Fishmans oder halt irgendwie Betonung, das ist viele Leute da draußen. Wenn die Pickups passiv sind, ist bei Solar ganz oft so, dass es diese Duncan-Design-Pickups sind. Also die sehen halt aus wie Seymour Duncan, ist aber so ein Mix eigentlich nur, ist halt Solar gebrandet, aber ist so ein gut und günstig Pickup von Seymour Duncan oder von, wo der Duncan lizenziert ist. Egal. Du kriegst aber, nehmen wir jetzt mal die Variante mit Evertune und Fishman, wenn du die Hardware einfach mal hochrechnest und du zahlst irgendwie für die Gitarre 1.000 Euro, das heißt, du kriegst eigentlich geile Hardware und da drum ist noch umsonst mit Gitarre. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich, klar. Ja.
So, und ich finde, also ich habe jetzt echt schon viele gehabt. Ich bin nicht so der Riesenfan. Ich finde aber so für die Kohle, wenn man fancy aussehen soll, weil da ist noch mal so, ich meine, wenn du jetzt irgendwie Ibanez J Custom nimmst, da zahlst du einfach noch mehr. Muss man einfach sagen. So. Und deswegen für ein bisschen weniger Kohle mit, ich meine, Gott, das kriegst du auch immer das Premium auch. Eigentlich ist es egal. Wenn du aber Bock auf Solar hast, dann kaufst du dir eine Solar. Ich bin nicht zu 100% überzeugt. Also da sind schon teilweise echt Verarbeitungsschwierigkeiten, die ich nicht so geil finde. Also ich sag das, weil ich...
Aber das ist dann schon eher der Profi-Blick, ne? Das wirst du als 16-jähriger Anfänger nicht mitbekommen, oder?
Oder
merkt man es am Finger?
An der Stelle muss ich sagen, und das mir ist das jetzt schon zweimal vorgekommen, ich hatte... Solar hat ja mehrere Modelle, haben auch so komische, so Explorer-Style-Gitarren halt auf, ne? Und ich hab mal... quasi eine Nachrüstung gemacht, dass ich in die vorhandene Solar-Gitarre Fishman Florence eingebaut habe. So, ne? Easy. Schon 1000 Mal gemacht, weiß, wie das geht. Und dann war es so, dass die von Werk aus die Fräsung, also die ist eigentlich kompatibel mit dem Solar-Pickup, aber in der Neck-Position war die Fräsung so, also gar nicht zu eng, aber ein bisschen zu eng. Also nicht so, dass du die jetzt nochmal erweitern müsstest, sondern du hast den reingesteckt und irgendwie hat er sich zusammengedrückt intern und dann hat er einen Kurzschluss gehabt. Also der Pickup hat sich quasi verabschiedet. Ich habe das nochmal so hinbekommen, dass das Ding am Ende dann funktioniert hat. Alles easy. Und jetzt hatte ich
eine andere... Hat Dr. Dremel geregelt, oder?
So ein bisschen, genau. So, ne, habe ich das nachträglich hinbekommen. Und jetzt, um dann meine Theorie zumindest zu bestätigen, ich brauche ja dann noch immer einen Vergleich. Jetzt hatte ich original letzte Woche den gleichen Fall gehabt, also genau das gleiche Problem mit einer Gitarre von Solar, wo aber schon vom Werk aus Fischer Pickups drin liegt. So, Es ist genau das Gleiche gewesen. Kunde kommt rein und sagt, der Pickup ist kaputt. Und ich so, alles klar, kann daran liegen. Ich habe das Ding ausgebaut und gemerkt, okay, der hat intern irgendwo einen Bruch bekommen. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, weißt du, was ich meine? Also ich gebe dir schon recht, das sind so Sachen, wo ich dann, ich würde jetzt niemals sagen, ist alles kacke, aber sind so Sachen, das kann halt passieren. So, ne?
Gut, das darf halt, aber da gibt es 1.000 Euro Gitarren, wo es eben nicht so ist. Ne?
Genau,
das ist ganz schon, genau. Das richtig. Ist schon klar. Also, ne? Ja, das ist klar. Wenn wir da nicht von 300 Euro reden, sondern von den Namen, die man dann schon kennt.
Genau.
Oder Modellen, aber die man dann so kennt.
Ja. Overall würde ich sagen, für die Kohle kriegst du echt eine vernünftige Gitarre, du kriegst vernünftige Hardware. Und dann ist auch alles irgendwie zu beheben. Aber nichtsdestotrotz finde ich, bei Ibanez ist es halt immer noch so, keine Ahnung, bei den Premium-Sachen, die sind auch cool, da muss man vielleicht noch mal so ein bisschen an manchen Stellen beigehen, was so Grundarbeit oder sowas angeht. Geht manchmal nur so um so Feinheiten, weißt du, so wie sind die Bundenden abgerichtet und bla. Aber wenn du eine J-Custom irgendwie auspackst, Alter, völlig cool. Und das auch, finde ich, auch für eine immer noch für einen sehr angemessenen Preis. Also verstehst du so? Also du kriegst halt japanische Qualität, ohne dass du dich dumm und dämlich zahlen musst. Es sei denn, du holst jetzt die 1000, also nicht mehr 1000er Basi, aber früher, als er noch da war, die Original-Signature oder die Meshuggah-Signature für 5000 Euro.
Naja, oder so eine verspiegelte Kiss-Gitarre mit gefühlt 35 Kilo für, das kaufen dann halt eher so Zahnärzte und sowas bei Ibanez, aber das sind schon auch geile Bretter, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das im Showroom mal in der Hand hat, das ist schon fett. Aber das finde ich halt bei Ibanez so gut, dass in dieser oberen Preisklasse, die liefern da aber auch teilweise Zeug ab, was dann atemberaubend ist, ne? So von Maserungen her, von der Verarbeitung, von der Lackierung her und so, also wo man auch echt Bock drauf hat, ne? Also das ist schon... Das ist schon irgendwie geil. Keine Ahnung, bei PAS oder so kannst du auch einen Haufen Geld ausgeben, aber dann hast du irgendwann mal deine Traum-PAS-Gitarre und dann kommt dann auch nichts irgendwie. Ne? Bei Ibanez hast du irgendwie das Problem, die posten da jede Woche eine andere Gitarre, auf die du geil bist. Ne?
Das stimmt.
Das ist so eine Marke. Fender hat auch wahnsinnig viele coole Gitarren, ne? Wobei ich diesen Trend da, sich eine völlig zerkloppte Gitarre für 5000 Euro zu kaufen, die aussieht, als ob sie 20 Jahre lang jemand einfach so einen Trailer geschmissen hat ohne Case. Das ist halt wirklich so eine Zahnarzt- und Steuerberater-Sache. Ne? Ich weiß nicht, ob sich so ernsthafte Musiker wirklich sowas kaufen.
Ich liebe das. Das habe ich immer noch aus dem Gitarrenladen mit übernommen. Das war also so Gitarren, die du eigentlich nur angucken möchtest, die du gar nicht irgendwie mit spielen möchtest, dass du da immer gesagt hast, das sind Gitarren für Zahnärzte und für für Anwälte. Das ist ultra geil.
Ich bin ja selber Jurist, deshalb habe ich die Anwälte
immer mal
durch Steuerberater ersetzt. Im früheren Leben habe ich, ich bin promovierter Staatsrechtler. Ich bin Jura auch besser als an der Gitarre, aber Gitarre erfolgreicher als in Jura, also eigenartig. Aber so ist es manchmal. Ja, das ist schon. Es kommen öfter Kids zu mir und fragen, was sie da für Equipment irgendwie kaufen sollen. Und bei Gitarren-Amps ist es natürlich dann immer eine Sache, da musst du sagen, klar. Die letzten 10% von Geilheit und Brutalität vom Sound, das sind halt immer die allerteuersten. Ne? Also das ist dann, was den Unterschied ausmacht zwischen 1.500 und 2.500, 3.500 Euro, ne? bei einem Gitarrenamp auf jeden Fall. Aber endmäßig sage ich dann den Kids immer, ey, Preis-Leistung, wenn du einen fetten Metal-Sound haben willst, es kommt dir nur auf den einen Sound an, kauf dir irgendeinen PV-50-150-Derivat. Der Amp, also war mittlerweile, ich glaube, neu um die 800 Euro oder so, ist so fett. Da kriegst du einen Machine Head Sound für 800 Euro. Also das ist ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Ist vielleicht jetzt von der Qualität nicht alles das Langlebigste oder so, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du da PV50-150 irgendwie auf die Bühne stellst, neben den Rectifier, neben den Engel Powerball oder irgendwie sowas und die Preise miteinander vergleichst und den Sound, der da rauskommt, ist das für mich das, was ich den jungen Leuten immer am meisten empfehle. Ja, also, muss ehrlich sagen.
Ich meine immer noch 50-150, ob das jetzt der Ur-50-150 ist oder der 6105 oder was auch immer, obwohl der 50-150 ist jetzt eine eigene Marke mittlerweile, das ist ja von EVH so, ne?
Die haben sie jetzt wieder mit der Front raus, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Ist halt immer noch, finde ich, im im Metal-Bereich, ey, du nimmst das Ding mit und auch wenn das vielleicht, weiß ich, auch wenn du irgendwie einen eigenen Amp hast, der so ähnlich wie ein 5150 ist, whatever, nimm 5150 mit, du machst nichts falsch. Damit drehst du einfach alles weg. Das ist halt 120 Watt in der großen Variante und du machst das Ding an und fertig, mehr brauchst du nicht.
Also das ist auch so eine Sache, also diese ganze Scheiße mit diesen 50 Watt Amps und so ein Mist, ne? Also sowas will ich nicht auf der Bühne sehen. Da bin ich wirklich wie so ein Autotuner, der auf Hubraum geil ist. Also Watt kannst du halt durch nichts ersetzen, ne?
Ey, ich wollte gerade sagen,
Und das ist bei dem Camper wieder das Fette, ne? Dass da diese Solid-State-Endstufe, was hat die, zweimal 200 Watt oder irgendwie so, also einmal 200, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ballert dann natürlich schon auch ordentlich raus, ne? Und das merkst du halt an Hosenbeinen irgendwie. Und deswegen,
du willst es ja auch merken, darum geht es ja einfach so. Deswegen, also ich will auch keine, warum soll ich mir eine 50-Watt-Version kaufen? Gut, die ist ein bisschen günstiger, aber ich will die doch, ich will das Ding doch aufreißen. So. Und du willst dann auch spüren, so dass
das
Headroom, also, das brauchst du.
Da war bei mir immer so 100 Watt die Schmerzgrenze. Ne? Und wie gesagt, Triple Rectifier 150 Watt. Auch wenn es total dumm ist, eigentlich so ein Amp zu spielen, weil du den niemals ein Drittel aufdrehst, ne? Aber es ist einfach, ja, weiß ich nicht, das Gefühl, die große Wumme im Anschlag zu haben, das lässt sich durch nichts ersetzen. Ist einfach so. Und der Headroom halt, ne? Ist so.
Also habe ich auch immer, ist auch immer mein Credo, deswegen 100 Watt Minimum. Gut, 50 mit seinen 120 Watt ist auch noch völlig in Ordnung. Super, es gab sogar auch mal von Orange einen Amp, den gibt es aber nicht mehr, das weiß ich vom Dom, weil der ein großer Crowbar-Fan ist. Und die haben irgendeine Variante gespielt, pro Head, glaube ich, 300 Watt, weil da aber auch ein Gitarren-Top war.
Gibt's Röhre. Aber nicht
mehr. Röhre, ja.
Alter, da gibt es ja Geld wie ein Bassist aus
für die Röhre. Ja, ganz genau. Und hat mich so angefixt, ich wollte mal wissen, welches Modell das war, das müsste ich mal nachgucken. Ist aber mittlerweile discontinued, gibt es nicht mehr.
Ich habe da nie Informationen drüber gefunden. Ich hatte mal als junger Mensch Gitarrist, ich bin nach wie vor auch ein großer Fan von dem Engel Richie Blackmore, weil das auch ein mega geiler No-Bullshit-Amp ist, ne, wo wirklich nicht viel zu regeln ist, wo du wirklich von sahnigen Blackmore-Sounds bis Santana wirklich auch Death Metal spielen kannst. Ne? Also da kriegst du wirklich geil was raus. Und von dem hatte ich mal, muss es irgendwann mal gegeben haben, in einem Musikshop, in so einem Tauschgeschäft mit drauf bezahlen, eine 150-Watt-Version gehabt.
Wow.
Und das muss nur mal so eine Art Test gewesen sein. Ich habe hab mit niemandem von Engel drüber geredet, aber wenn irgendjemand da mal Infos drüber hat, da kann sich gerne mal bei mir melden. Ich habe da nie wieder was gefunden davon. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber da hat er auch wirklich mehr Röhren in der Endstufe. Deshalb dachte ich immer, hat er mich da verarscht, der Musik. Aber es war wirklich eine Version, die hatte mehr als 100 Watt. Also müssen die irgendwie mal ein Jahr lang gebaut haben oder irgendwie. Also es war wirklich noch in den tiefen 90ern. Mhm. Aber das ist, war es Anfang 2000er, irgend sowas. Aber das würde mich echt mal interessieren. Also dem Amp traue ich ewig hinterher. Einzige, was die Trauer aufwiegt, dass ich den damals in Zahlung gegeben habe, habe mir meinen ersten Rectifier geholt. Also einen 19 Zoll Rack Mount, so einen alten, habe ich auch noch, das Schätzchen.
Jo.
Aber ja, dem traue ich immer noch hinterher. Also wenn ich so einen nochmal finde, da würde ich mich totbieten bei eBay, glaube ich.
Auf jeden Fall. Gut, also Aufrufe, wenn er das hört und da handfeste Informationen zu hat, vermittle ich gerne weiter. Ich finde es, das ist mir schon am Anfang aufgefallen, das ist einer der wenigen. Da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Mesa Boogie Rectifier. Ich habe mal, eine ganz schwammige Aussage, ich habe mal irgendwann in der Gitarre und Bass schon Jahre her, wirklich schon Jahre, vielleicht auch schon 15 Jahre, war mal ein Interview mit dem Gitarristen, der wieder eingestiegen ist, mit Head, genau, von Korn, so. Band Korn, Gitarrist Head, der wieder eingestiegen ist. Von wegen, die sind jetzt auf Deutschland-Tour was er denn zurzeit so spielt. Und dann sagt er dann da irgendwie, die Frage fand ich ultra geil, er meint so, ja, ich muss mal gucken, was wir bei uns jetzt hier im Lager in Europa noch haben. Ich meine, da sind noch nur noch so irgendwie Rectifiers vom Mesa Boogie drin. Das spiele ich aber eigentlich irgendwie gar nicht mehr. Die Zeit von denen ist vorbei. Ich hoffe ja irgendwie, dass wir bis zu der Tour noch die Jungs von Lexa noch ein Endorsement anbieten. So, das sagt der Typ so. Ne? Und ich dachte mir so, ich meine, wir reden ja immer noch über Mesa Boogie, so jetzt nicht irgendwie über Schrottfirma oder sowas. Oder? Wie verblendet muss man sein? Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon das Gefühl, dass so ein bisschen Mesa Boogie, was heißt nicht mehr so angesagt, das will ich gar nicht sagen, aber das so im Röhrenbereich, gut, das wird vielleicht von Camper auch so ein bisschen übertüncht, aber wer spielt Mesa Boogie heutzutage noch?
Korn, eigentlich, also als wir vor ein paar Jahren mit denen auf Tour waren, haben die wieder Rectifier gespielt.
Offen, wahrscheinlich hat, anscheinend hat Head dann doch keinen Endorsement-Vertrag.
Ich weiß nicht, ob es Monkey oder Head war oder beide, aber auf jeden Fall, also die haben ordentliche, ich glaube, Tremoverb Rectifier hatten die oder Road okay. Kings oder irgendwie sowas. Aber da hatten sie eine ordentliche Wand stehen. Und ist natürlich soundmäßig auch Wahnsinn, ne, was die fahren. Aber ja, was heißt, die Zeit ist vorbei. Das war ja bei Mesa Boogie immer schon so. Ne? Also irgendwie, wenn die Nachfrage stiegen und die irgendwie nicht liefern konnten, hat man immer so das Gefühl gehabt, das können vielleicht Leute von Vertrieben oder so besser schildern, aber dass die eher die Preise erhöht haben als die Stückzahl, diese produzieren. Ne? Das war denen immer schon irgendwie so ein bisschen scheißegal. Ja. Und jetzt im Moment kriegst du ja auch Mesa Boogie gar nicht zu kaufen, weil das gar nicht geliefert wird in Europa. Die haben ja hier damals jetzt den Badlander vor einem Jahr oder so hier richtig promotet mit Ola Englund und was weiß ich, ne? Hat das Ding schon Probe gespielt im Stream und was weiß ich, und du kannst den irgendwo bestellen, das Teil, ne? Weil es gar nicht irgendwie geliefert wird. Vertrieb hier in Europa weiß ich auch nicht. Bei meinen sind die auch seit einiger Zeit weg. Also ich habe jetzt immer mit Mesa Boogie direkt zu tun gehabt.
Nee, die machen nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mesa Boogie schon lange nur noch direkt macht. Ziemlich sicher. Ja.
Ja, das ist schon 2-3 Jährchen her auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist, aber trotzdem ist das immer, ja, natürlich, du spielst halt Mesa Boogie, wenn du Mesa Boogie haben willst, ne? Das ist jetzt nicht ein Engel Powerball, wo du mit dem Amp machen kannst, was du willst. Also der total vielseitig ist irgendwie. Mhm. Mesa Boogie hast du deine bestimmte Range. Ne? Da funktioniert auch im Pop-Punk bis zum wüstesten Cannibal Corpse Death Metal, aber liefert da eben immer einen Sound, den du einschätzen kannst. Ne?
Ja.
Also du wirst es hören und merken, dass es eben Mesa Boogie ist. Klar. Deswegen... Ja, es ist schon wieder ein bisschen mehr ins Boutique-Image gegangen. Da gebe ich dir recht. Aber das ist aber auch das Geile, dass das nie so die riesengroße Welle war, dass da jetzt nicht jeder immer ein Mesa Boogie gespielt hat.
Nö, ich glaube auch, also gerade wurde Korn gesagt, dass ich meine auch bestimmt den Biscuits und mit West Borland und sowas, es wird auch so Mesa Boogie gewesen sein, ziemlich sicher. Das ist auch gerade.
Vom Sound her, ja.
Ne, also den aufgerissen, dieser typische amerikanische Highgate-Sound, so. Das ist ja, glaube ich, das. Was ich ja auch cool finde. So, ne? Ich meine, ist ja immer auch so die Glaubensfrage gewesen, willst du eher so einen britischen High-Gain-Sound haben oder möchtest du einen amerikanischen High-Gain-Sound haben? So, ne? Das ist,
ja, so. 6L6 oder EL38.
Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Ich wollte erst EL34 sagen, aber genau, EL38.
Dann 38, ist immer so, ne? Ja. Ja, nicht
das. Ja, genau. Nee, alles gut. Nee, ich bringe es immer ganz oft durcheinander. Wir haben das damals im Gitarrenladen immer so verglichen, quasi so, der britische EL38er Sound ist so dieses offenporige und der 6L6 High Gain amerikanischer Sound ist so dieses fein, was heißt fein, aber alles so ein bisschen nicht ganz so grob, ist einfach so ein bisschen definierterer. Aber es ist eine Geschmacksfrage und es ist, am Ende ist natürlich auch immer so, muss in die jeweilige Musikrichtung einfach passen, muss man auch dazu sagen.
Ja, natürlich, aber, klar, wobei hast du ja mittlerweile auch am Rectifier einen Schalter für EL38 Röhren, ne? Oder
wie
kannst du damit auch irgendwie spielen, aber das voll. Ist dann, weiß ich nicht, wie ein, als ob du an Ferrari Sparräder von irgendeinem Elektroauto dran machst, ne? Die eine 100er Breite haben oder so.
Als ob jetzt auch dann irgendwann jemand sagt, wenn du dann an deinem Rectifier einfach dann so umswitcht, dass man dann sagt, oh, jetzt hörst du, jetzt
halt den britischen Sound. Ich glaube, es gibt Sportarten, da hört man das, aber das ist auch das immer, was ich sage, bei den Verzerrungsgraden und Lautstärken, die wir jetzt spielen mit unserer Art von Musik, da sind so viele Sachen scheißegal, also zum Beispiel auch, was die Endstufenröhren sind, das hört man da nicht mehr den Unterschied. Ne? Das ist schon klar, dass bei irgendeiner feinen Blues- oder Jazz-Sache oder irgendwie, dass du da den Unterschied hörst, das glaube ich schon, aber bei der Sportart, die wir machen, merkt man das nicht.
Ey, ohne Scheiß, muss ich nochmal, ich meine, wir haben uns Video Recording schon unterhalten, aber das ist genau das Ding zum Beispiel auch, herangehensweise, wenn du in deiner Bluesband spielst und oder Bluesband, wenn du irgendwie in deinem organischen Trio, Quartett, whatever spielst und möchtest unbedingt, dass dein aufgerissener Fender-Amp auf der Aufnahme zu hören ist, dann mach vielleicht ein Live-Recording und dann lass den Amp geil mikrofonieren. Im Gesamtkontext, wenn du jetzt in einer coolen Metal-Band spielst oder sowas, so war es bei uns auch, unser Produzent hat einen Camper da stehen gehabt mit einem aufgemotzten 5150-Profile so und mir war am Ende egal, weißt du, was ich meine? Also,
ja,
also weil das ist so, am Ende soll das Gesamtding einfach dann stimmen, so, ne? Und da ist mir dann die Herangehensweise, also ich bin da ultra pragmatisch, aber es stimmt schon, wenn er halt, wenn du einen alten Amp halt irgendwie hörbar machen möchtest, dann hört man sowas dann irgendwie schon, aber alles so im digitalen oder im Highgame-Bereich, ey, da ist so, das ist alles so tot komprimiert teilweise und so fett aufgeblasen, das hört man kaum raus.
Also
das,
nee, also da ist der Unterschied größer, ob du mit Funke oder einem Kabel spielst, als was für Endstufenröhren du da drin hast. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist einfach so. Also habe ich für mich festgestellt.
Ja, sehe ich genauso. Mhm. Also ich muss noch mal kurz zurückgehen. Also wir sind ja von Ibanez auf Solar gekommen. Du hast immer noch deine Kleinstauflage an der Signature-Auflage, die du bekommen hast, ne?
Ja, na, mittlerweile habe ich auch noch eine MLA Custom Shop eine gebaut bekommen. Die Pit Viper haben wir die genannt. Das ist wirklich so eine knallgrüne Ibanez X Destroyer-Form ist das. Da waren die natürlich mega happy, dass die mal wieder eine Destroyer bauen durften. Die gibt es ja leider nicht mehr in Serie bei Ibanez. Hammermäßige Gitarre. Also die habe ich auch im Einsatz. Wird hoffentlich dieses Mal auch das erste Mal diese Saison die Festivalbühnen entern.
Jo.
Und ansonsten, ja, habe ich gefühlt, weiß ich nicht, kaufe ich mir trotzdem einmal im Monat eine Ibanez-Gitarre, jenseits vom Endorser-Dasein zum Artist-Prize, weil einfach geile Sachen rauskommen. Weil neulich war wieder irgend so eine knallorange Gitarre mit Reversed Headstock und Bare-Knuckle-Pickups. Ne?
Sehr beliebt geworden sind mittlerweile.
Also jetzt ohne Scheiß, bei passiven Pickups im Studio, Bare-Knuckle, das sind schon echt aggressive Stinker, die Teile. Also stehe ich richtig drauf, muss ich ehrlich sagen. Also EMG 81, ne, Fishman Fluence hin und her, alles das aktive Zeug, aber wenn es passiv sein soll, ist für mich Bärnackel. Aftermath am liebsten.
Ja.
Ich glaube, der, die ich jetzt habe, die Orange, über die ich geredet habe, da ist ein Brute Force drin oder so, aber Hammer Pickups, ohne Mist. Also die vor allem auch Charakter haben. Ne? Also die da, wenn man es einem um Charakter in einem Ton geht, in einem aggressiven Ton geht, kriege von Bare-Knuckle keinen Cent, kein geschenkt irgendwie. Das ist wirklich reine Überzeugung. Also es sind geile Pickups. Und merkt man ja auch, dass immer mehr Gitarrenhersteller auch neben dem berechtigten Fishman-Hype auch jetzt immer mehr auf Bare-Knuckles gesetzt haben, ne? Gerade bei dem passiven.
Ein guter Kunde von mir hat auch recht viel, also mir jetzt sehr regelmäßig wieder Gitarren reingebracht, wo ich immer Bare-Knuckles reinbauen sollte. So. Und ich habe da jetzt relativ, also eine gute Range schon an Pickups mal hier gehabt. Ich bin nur noch mit den ganzen Namen nicht ganz so warm. Also da fehlt mir dann auch immer so, also da steige ich
ja, da gibt es auch Nailbomb und was weiß
genau,
ich. Und die sehen ja auch.
Juggernaut und hast du nicht gesehen, so.
Ja, und es ist ja nicht wie bei einem EMG oder bei irgendeinem, was weiß ich, Nazgul, Seymour Duncan oder irgendeinem DiMarzio ikonischen Pickup, sondern bei Bernackel, da kann ja Nailbomb so aussehen und so aussehen. Ne? Also die sehen ja einmal aus wie ein Les Paul Pickup, dann sehen sie wieder aus wie ein stinknormaler was weiß ich, Albanes Pickup oder so.
Genau.
Ne? Die haben ja 1000 Gesichter und Fronten und
dann ist manchmal, sind die so gerallied, dass die aussehen, als ob die einen Tiger versucht hat auch zu essen und so. so kacken. Stimmt, ey, voll. Und dann denkst du erstmal, genau, du hast jetzt den
so Rillen reingefräst.
Ja, genau, und richtig. Und denkst, du hast jetzt den Metal-Pickup und eigentlich ist das so der ungewachste Puff, der sich dann runter verbirgt, so, ne?
Nee, aber geile Firma. Also muss man ehrlich sagen. Also steh ich echt drauf.
Ja, die schaffen das so ein bisschen, finde ich. Gut, das schafft Duncan jetzt auch mit ihren High-Gain-passiven Pickups dann auch, ob das jetzt irgendwie dieser Nazgul oder sowas ist, oder Black Winter, die sind, glaube ich, auch sehr beliebt. Aber trotzdem sind viele Leute, die von dem Aktivbereich, also EMG Fishman beispielsweise, kommen, gehen dann gerne auf so ein, auf so ein Bärnackel. Also das ist schon cool. Ich wusste gar nicht, dass die Ibanez mittlerweile serienmäßig auch verbaut. Ist ja cool, dass die auch
damit. Ja, die haben einige Gitarren, da sind die drin, ja, aber ich keine Ahnung, wie es heutzutage ist, ne, mit den Lieferketten in Corona-Zeiten. Ich glaube, die haben da auch in dem Umfang, wenn man serienmäßig was produzieren will, dann auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten.
Ja. Yeah. Bärnackel, ne? Also, wir haben Lieferschwierigkeiten. Das ist, also wirklich alle haben Lieferschwierigkeiten. Ich habe letztens, viele Music Man JP6 gerade hier, diese Majesty. Also insgesamt 4 oder 5 jetzt. So, und auch alle aus diesem irgendwie 300.000 Euro Bereich. Und dann ist ja hinten, was da drin ist, ist ein halber Computer. Hast du mal so eine gehabt? So eine,
nee.
Oder eine Hand mal gehabt? Diese John Petrucci Signature?
Nee.
Serie. Ey, Mike, ohne Scheiß, das ist unglaublich. Also da ist wirklich, die Schaltung ist so komplex, wenn du hinten das E-Fach aufmachst, ne? Wenn du da kein SMD oder Elektrotechniker bist, da hast du keine Chance. Da ist eine Platine drin mit so einem kleinen Mikrochip, Halbleiter, Rare Earth, wo die Autoindustrie gerade sich die Finger nachleckt, so, ne? Deswegen die sollten einfach die ganze Zeit die Music Band, die Gitarren aufkaufen und die Chips da rausholen, dann können die wieder bald Autos bauen. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Da ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das ist Technik verbaut, unglaublich. Das ist so krass. Das ist, da ist eine aktive Schaltung, irgendwie EMG oder Fishman, ist Kinderkacke gegen eine aktive Schaltung, die halt irgendwie die Music Man in ihren Majesties reinbaut.
Ich guck schon in ein normales Elektrofach wie ein Schwein ins Uhrwerk. Also wirklich, das ist...
Buch mit 7 Siegeln.
Ja, nö, ich bin da ja auch, also das ist immer überstrapaziert, dieses Wort Null-Bullshit-Gitarristen, aber weil du vorhin auch gesagt hast, 8-Seiter-Gitarren oder so, ich habe mit Ibanez schon mal spaßeshalber dran rum überlegt, ob man nicht als Statement einfach für mich als Rhythmusgitarristen mal eine 4-Seiter-Gitarre machen sollte.
Cool.
Keine Ahnung, also wenn wir jetzt nicht gerade den Ein Blind Guardian Song covern, wo ich ein Solo spielen muss oder so, dann klebe ich mir auch die unteren beiden Seiten ab. Ne? Also weil bringt eh nur sinnlos ein Neues, spiele ich sowieso nicht.
Ja.
Max Cavalera früher bei Sepultura hat auch nur 4 Seiten auf der Gitarre gehabt.
Ja.
Und mehr brauche ich nicht und ich brauche auch ein Hals-Pickup nicht. Ne? Also der ist bei einigen Sachen von mir, wenn ich die wirklich mal habe nachrüsten lassen. Ich habe mir eine Ibanez AZ, hatte ich mir jetzt noch geholt, was ja auch eher so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Frickler-Gitarre für die Couch ist. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, klar.
Aber geiles Arbeitstier, die habe ich in dem ersten Video zu unserer letzten Platte gespielt, deshalb habe ich sie mir gekauft, so als Erinnerung. Und da habe ich mir auch Bärnackels reinbauen lassen. Und das ist halt nur für einen Style, ne, am Hals vorn. Also ist nur der Steg angeschlossen. Also ist immer so bei mir.
Ich bin auch, also da habe ich auch in mehreren Folgen schon mal drüber gequatscht, wie geil es doch einfach ist, umso weniger. Wahrscheinlich hast du auch nur ein Volume-Podium und fertig, ne?
Genau.
Ja, genau.
Das ist umso weniger Scheiße kann passieren bei einem Grobmotoriker wie mir. Weißt du, deswegen, da kannst du Gas geben, ohne dass du drüber nachdenkst. Ne?
Ja, und du hast letztendlich auch umso weniger Komponenten wie Potis du noch eingebaut hast. Desto weniger Soundverlust hast du natürlich dann auch. Das ist halt auch mal ganz geil. Das, also ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich bin auch ein beinharter Bridge-Player, hab den Nag-Pickup, also manchmal schalte ich drauf, aber ich nutze den eigentlich fast gar nicht so. Also der ist halt aus optischen Gründen, finde ich den wichtig.
Ja, ja, natürlich, klar.
So, also da, also ich bin jetzt auch nicht so wie, wie der Gitarrist von Blink von, wie heißt der richtig, Tom DeLonge oder Tom DeLonge oder Tom DeLonge, ich weiß es nicht. Der Tom von Blink 182, der auch echt nur einen Bridge-Pickup hat. Sieht aber auch bei einer Stadt eigentlich ganz cool aus, aber keine Ahnung, ich bin so, nee, beide Pickups müssen irgendwie schon sein. Das finde ich schon, ganz
cool. Ja, ja, so bin ich auch. Also da ist dann meistens als Dummy reingebaut, ne? Also ich habe dann schon, du hast ja auch ein schlechtes Gewissen, ne? Dass du da wirklich ein Fishman Fluence oder so nur zur Show drin hast, wo andere Leute auch mal gern so einen spielen würden. Klar, aber ist dann halt schon ein bisschen Style. Da gebe ich. Gebe ich zu, das muss sein.
Finde ich auch, finde ich richtig. Ich hoffe, dass natürlich irgendwann die Gitarre mit 4 Saiten für dich gebaut wird. das wär schon extrem geil. Ich glaube, da würden sich viele Leute auch generell freuen, weil da sehen sich viele nach. So, das ist einfach die. Weil, ich finde es einfach, du hast auch völlig recht, ich finde es gar nicht arrogant jetzt zu sagen, wenn du jetzt sagst, so, da ist jetzt ein Fishman Florence abgeschlossen als Dummy jetzt letztendlich drin. Whatever, jeder hat seine eigene Art und Weise halt irgendwie zu spielen und irgendwie was zu machen. Das, das ist einfach völlig normal. So, das, wir fallen jetzt gerade, wenn ich genau drüber nachdenke, eigentlich müssten mir tausende Beispiele jetzt einfallen. Doch, ich habe eine Folge mit dem Guido von den Donuts gemacht und da hat er auch irgendwie erzählt, dass der ist ja ESP, dieser EC-Typ, also auch Paula-Spieler, aber von ESP und hat da auch irgendwie. Genau, danke. Die Eclipse. Ich wollte es eigentlich sagen. Die Eclipse. Und der hat auch irgendwie, ich krieg's nicht mal ganz zusammen, den Toggle-Switch irgendwie auch an einer ganz anderen Stelle halt irgendwie, weil der halt oben immer, wenn er den. Nee, ich glaube, der hat den Toggle ausgebaut und da ist, glaube ich, immer nur direkt auf Bridge irgendwie was gegangen und keine Ahnung. Und dann sind aber auch Harry Häusel-Pickups drin. Und Barne sagte auch so, ey, es geht am Ende geht's, umso weniger der halt irgendwie hat, umso weniger er hat, desto. Mein Gott. Umso weniger er hat, desto weniger kann auch passieren, so, das wollte ich sagen.
Naja, so ist es. So ist es und das passiert total oft, ne? Dass du da irgendwie an Toggle-Switch kommst oder hast du die ganze Zeit das. Klar, bei unserer Art von Musik, ob ich da jetzt nur mal einen halben Song aus Versehen über eine Neck-Pickup spiele oder so, das wird jetzt vor der Bühne niemanden umkippen lassen irgendwie, ne? Klar, aber muss ja nicht sein.
Ja, genau, es muss nicht sein, ganz genau, das stimmt.
Muss nicht sein. Ja, also auf dem geilen Foto, für das ich dann pose bei der Show, sieht man ja eh nicht, über welchen Pickup ich gespielt habe.
Ja, die Die-Hard-Fans, die zoomen dann ran und gucken dann, welche Position, wo steht der Schalter und dann sagen, ja, Mike, der hat die ganze Zeit den
Neck. Du, ey, das gibt's alles, das gibt's alles. Das gibt's alles, aber naja.
Ey, okay, wir haben jetzt ja, wie lange quatschen wir jetzt eigentlich schon? Fast, wir haben ein bisschen nach 10 angefangen. Irgendwann sind wir gleich
bei 1,5 Stunden.
Ja, genau, das ist immer die gute Crunch-Time. was steht denn bei Heaven Shall Burn in der nächsten Zeit? Also ich weiß, es ist alles schwierig zu sagen, bla bla bla, aber was passiert, was steht an, was kommt, worauf
hoffen wir? Das ist wie überall im Musikbusiness, ne? Also von einer Busfirma bis zum Gitarre-Tech über Musiker, du weißt nicht, ob du ausgebucht oder pleite bist, ne? mit vollen Auftragsbüchern zum Nichtstun verdammt. Ja, also ein Haufen Festivals stehen an, ne? Also ein paar besondere Highlights für uns beim Full Force, beim Summer Breeze Headliner, natürlich Lieblingsfestivals von uns, da freuen wir uns drauf. Auch einige Festivalreisen, ne? Nach Finnland, Hellfest, in Frankreich, in Rumänien, Bulgarien spielen wir auch Festivals, also freuen wir uns schon drauf, dass es da rund geht. Vielleicht machen wir noch ein paar Warm-Up-Shows mal hier und da vorher. Muss man mal sehen, wie das möglich ist. Aber bis jetzt nehme ich eigentlich eine ganz gute Stimmung wahr, so in der Branche, dass das diesen Sommer endlich wieder was stattfindet. Werden wir sehen. Ansonsten, ja, wir schrauben ja auch ständig an neuem Material irgendwie rum. Wir sind jetzt keine Band, die da so in Phasen funktioniert, dass wir eine Songwriting-Phase haben und dann eine Live-Touring-Phase oder irgendwas, sondern bei uns ist das immer ständig irgendwie alles im Gange. deswegen haben wir da immer gar nicht so viel aus der Werkstatt zu berichten, was es jetzt gerade Neues gibt, weil immer das Gleiche passiert. Ne? Also immer alles. Wir spielen immer Shows, wir schreiben immer Songs, nehmen eigentlich auch fast immer auf. Weil wir, wenn wir Songs schreiben, also bei uns entwickelt sich dann so das Demo zum fertig aufgenommenen Track, weißt du? Also machen jetzt keinen Cut und das war jetzt das Demo und jetzt nehmen wir nochmal völlig neu auf, sondern werden immer Spuren miteinander ersetzt.
Ja. Okay, das ist ja, also das heißt, ihr seid eigentlich immer irgendwie in Bewegung und immer irgendwie im Progress und
ja, das schon. Und das hört man auch den Songs oft an. Ne? Also man hat dann oft Angst und sitzt da, gerade Alex, unser anderer Gitarrist, der ja als Produzent fungiert bei uns und dass sich da auch wirklich wahnsinnig auskennt, technisch und so weiter, der hat dann oft immer Angst. Naja, jetzt hast du aber schon das vierte Riff angeschleppt, was jetzt so nach Cannibal Corpse klingt, weil ich halt gerade Cannibal Corpse geil finde oder so. Ne? Jo. Und dann sagt er dann aber selber, naja gut, in einem halben Jahr findest du gerade, bist du wieder auf einem anderen Trip und dann gleicht sich das dann schon so aus. Ne? Da gibt es ja nur immer so Phasen, wo man denkt, okay, jetzt mache ich ja gerade zu viel in die eine Richtung.
Man wird ja immer von denen so ein bisschen beeinflusst, was man gerade hört, das stimmt schon so. Ne? Mhm. Aber ist ja auch, am Ende sind ja auch scheißegal. So. Das, ich weiß noch, als der Dom und ich noch zusammengearbeitet haben, ich bin durch den Dom auf Mastodon gekommen. Die waren für mich vorher irgendwie nie im Begriff so. Ne? Und das ist eine der letzten Bands, zumindest so, die ich erst sehr spät für mich entdeckt habe. Und wo ich dann dachte, alles klar, ich muss jetzt alles von denen hören. Wie krass ist bitte diese Band, weißt du?
Wahnsinn, also es ist auch eine Band, die habe ich mir, die kannte ich schon zu Relapse-Zeiten, waren die auf irgendwelchen Samplern drauf und den Namen. Und ich habe die bestimmt 10 Jahre nicht gehört, weil ich den Namen total bescheuert fand.
Ja. Ich musste auch mal so an so mittelalterlichen, keine Ahnung, an so.
Ja, also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da, das war für mich irgendwie so, weiß ich nicht, wie so, das, ich habe immer gedacht, dass wie so Stoner, die wie eine Grindband sein wollen, irgendwie sowas. Okay, so ein Anstrich hatte das früher für mich. Ja. Und als im Stand von dieser Leviathan-Platte, glaube ich, war das, dieses Cover so völlig weggeballert hat von dem Paul Romano. Da habe ich mir die dann doch mal angehört und das war dann wirklich boah, ne? Da hing die Kinnlade unten und seitdem hat die Band mich auch. Also ich finde die Band an sich, die Tür, ich kenne die nicht persönlich irgendwie, so aus der Entfernung sind die mir nicht besonders sympathisch, muss ich ehrlich sagen.
Jupp.
Aber jetzt so als musikalisch, als Band, kann ich nur einen Hut davor ziehen. Megaband, ohne Mist. Also es ist ja auch eine unausgesprochene Wahrheit im Musikbusiness, sage ich auch immer. Es ist viel, viel leichter, Arschlöcher in einer geilen Band zu akzeptieren, als einen guten Kumpel in einer Scheißband. Ne? Also wenn du einen richtig guten Kumpel hast und der spielt in einer Scheißband, also dem zu sagen, ey, die Band ist kacke oder irgendwie, das ist 1000-mal schwerer, als zu akzeptieren, ey, die Typen sind mir nicht sympathisch, aber wir machen geniale Musik. Ne?
Ey, ich gebe dir recht, ich kenne die Jungs da jetzt auch nicht persönlich, habe aber natürlich schon die ein oder andere Geschichte mal gehört, dass die gerne, wenn du dem mal doof kommst oder wenn irgendwas missverständlich ist, dann auch mal schnell mal passieren kann. Ich weiß,
aber vielleicht tue ich auch komplett unrecht, ich weiß
also es
nicht.
Vielleicht sind das super nette Kerle und du hast, wenn du die zum schlechten Zeitpunkt erwischen, sind die einfach pisst. Auf jeden Fall hat sich der, wie heißt der, Brent Hines oder sowas, der eine Gitarrist, der irgendwie so aussieht wie der letzte Redneck, einmal gut mit dem Bassisten von System of a Down gewesen ist. So, ne? Aber der Bassist von System of a Down hat was mich jetzt auch nicht gewundert hat, weil der ist, glaube ich, auch ein recht großer Typ, der hat ihn schon lange ins Krankenhaus geschlagen.
Na gut, ist halt ein armenischer Bergkämpfer. Ne? Das ist schon noch eine andere Einsatzhärte, auf jeden Fall.
Ja, so kampfbereit jederzeit, so, ne? Aber auf jeden Fall, also trotzdem so musikalisch, als ich die, ich dachte mir mal so, krasse Band hätte ich niemals auch, wie du es auch gesagt hast, mit dem Namen niemals so connected. Und ich habe auch, und das weiß ich, das hat der Dom auch zu der Zeit gemacht, die haben irgendwie, ich weiß gar nicht, einen neuen Born from Pain Song gemacht oder sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber er meinte auch so, oh, da habe ich mich sehr von Mastodon inspirieren lassen. Der Part, den hörst du, der ist daraus und nicht so, jo, krass, das wurde, sagst
du. Gut ist, geklaut ist halb gewonnen, auf jeden Fall. Also da machen wir ja auch nie ein Geheimnis draus und ich finde, das ist auch total... total cool von Bands, die man vergöttert, sich da mal in Anführungsstrichen zu bedienen oder oder inspirieren zu lassen wenigstens, ne? Absolut, also das hab ich überhaupt kein Problem damit, und das ist ja auch eine Evolution, die da Musik durchmacht, ne?
Ja, und wer macht's nicht? Also muss man auch dazu sagen.
Irgendwann ja, natürlich, aber es redet da nicht jeder drüber, ne? Das ist halt das Ding, wird dann immer wie so ein Feigenblatt oder irgendwie, aber also da wird auf jeden Fall mehr geklaut als in der Schwimmhalle. Das kannst du wissen.
Wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung. Ich gehe da auch mal auf mit, und wir machen das bei uns genauso. Wenn du halt irgendwas gerade richtig krass intensiv hörst, dann bleibt das irgendwie hängen, und das hat einfach einen Einfluss auf Songwriting. Finde ich genauso. Ich finde es einfach cool. Ey, Hammer. Ich finde es geil. Also das heißt ja trotzdem, ich will jetzt auch gar nicht sagen, hoffentlich finden alle statt. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr endlich doch das auch stattfindet, was auch angekündigt wird. So krass muss man mal hin.
Also ich weiß auch schon jetzt, wir haben ja auch schon in einigen Interviews gesagt, da bin ich mir sicher, dass das passieren wird, wenn ich da das erste Mal wieder richtig auf der Bühne stehe, da bei so einem Festival vor 30.000 Leuten oder so. Ich glaube, da heule ich wie ein kleines Kind. Im Ernst jetzt. Also mir fehlt das so sehr, und kenne so viele Leute, die da einfach wieder ihr Leben zurückhaben wollen, ne? Also gar nicht so sehr ökonomisch, sondern einfach nur von der Daseinsberechtigung, von der Kreativität. Ne? Bin ich mir sicher, dass mir das total nahe gehen wird. Ja.
Ey, es soll ja auch so sein. Ich meine, das ist ja auch gerade die Szene, die jetzt, ich habe mich da so oft schon darüber unterhalten, irgendwie mit am meisten auch vergessen worden ist, wo einfach gesagt wurde, das muss jetzt zugemacht werden, da geht jetzt gerade nichts mehr, bla bla bla. So ein paar Kleinigkeiten konnte man halt irgendwie machen, aber am Ende des Tages ist das ja trotzdem nicht das Wahre so, ne? Und ich glaube auch nicht, dass es, wie gesagt, ich will mich auf nichts festnageln lassen, sondern nur meine eigene Meinung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch mal ein Jahr irgendwie alles groß irgendwie gecancelt wird. So, das machen viele, also machen auch viele wirtschaftlich einfach nicht mit. So, das, ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, wissen tue ich es nicht. Deswegen hoffen wir mal, dass es funktioniert und stattfinden wird.
Gut.
Jo.
Alles klar.
Dann war Hammer. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich habe nur gerade gesehen, zum Glück habe ich auch noch ein Backup aufgenommen. Hier meine eine Aufnahme irgendwie hat die jetzt irgendwo gestoppt, aber ich finde es raus und schicke dir die richtige.
Easy, kein Problem. Ich bräuchte auch so, also wenn du noch so ein paar Fotos noch hast oder sowas von dir, so 2, 3, damit ich die teilen kann, da freue ich mir dann.
Mach ich.
Cool. Ey, mach Mike, tausend Dank für die Zeit.
Keine Ursache, hat Spaß gemacht.
Netter Talk. Fand ich auch richtig gut. Folge kommt direkt Donnerstag schon online. Und dann, du bist ja auch bei Instagram auch aktiv wahrscheinlich, ne?
Ja, bin ich auf jeden Fall. Also da hau ich auch mal raus. Also,
ja, easy, perfekt, weil dann folge ich dir da und dann connecten wir uns darüber. Mega. Cool. Alles klar, Mike.
Hau rein, mach's gut, tschüss.
Bis die Tage, ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.